irgendwas zwischen Jaguar und Nissan Micra. Und damit Servus und habe die Ehre, herzlich willkommen. Hallo zum Who Dat Germany Talk. Ich bin der Bene. Viele kennen mich, viele nicht. Wir haben viele neue Gesichter mit dabei, viele neue Leute in der Community, was mich sehr freut. Die werden den Mann an meiner Seite auch nicht kennen. Jules, ein, zwei Worte schnell zu dir. Schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir? Hast du die Nacht gut überstanden? Du siehst etwas müde aus.
Ja, also erstmal Servus, aber die Ehre auch von meiner Seite. Ich bin der Jules, für die neuen unschwer zu hören, aus Österreich kommend. Ich reiße mich aber mit dem Dialekt. Ich versuche zumindest, dass ich mich da zusammenreiße. Ja, ich bin müde, fast gar nicht geschlafen, voll frustriert geschlafen. Da schlafe ich nie gut. Und ja, eine lange Woche einfach. Ja, ich glaube, uns hört man des Öfteren, auch über die nächsten Wochen. Gibt auch viel zu bereden. Und ich hätte gesagt, starten wir rein in eine doch interessante Begegnung.
Genau. Als kleiner Hinweis noch von meiner Seite aus. Ich bin nebenher tätig für die bayerische Energieversorgung, habe Bereitschaft gerade zur Zeit. Sprich, wenn die Folge irgendwann mal sehr Jules-lastig werden sollte oder ein bisschen ihren Faden verliert, in Anführungsstrichen, dann kann durchaus sein, dass ich zwischendurch nicht mal ausklinken musste zum Telefonieren. Bitte ich zu entschuldigen, leider habe ich keinen Ersatz für mich finden können, Philipp und Julian leider zu beschäftigt, ja, mein erstes Semester Uni, da ist man auch noch motiviert, da hat man natürlich am Freitag auch was anderes vor nach so einer Nacht, von daher da nichts denken wird in der nächsten Folge dann wieder besser, vielleicht bleibt es auch ruhig, schauen wir mal. Jules, lass uns keine Zeit verlieren, wir gehen das schnell durch, diesmal NFL-News vor den Saints-News. Wir gehen jetzt natürlich nicht auf unsere Division ein, NFC South, weil die hat er noch nicht gespielt. Generell hat sonst keiner gespielt. Das Einzige, was ich erwähnen würde, und das, glaube ich, freut dich doch massiv, Flag Football wird olympisch. Also Jules für Österreich 2028 bei Olympia am Start, oder?
Nee, leider nicht. Obwohl Österreich eine sehr gute Nation ist. Ich glaube, Deutschland ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich weiß, Chile hat eine richtig gute Mannschaft, aber Italien, Amerika, das sind so echt die stärksten Nationen. Aber ich habe einen ehemaligen Europameister, Vizemeister, ich weiß nicht, ob sie Europameister oder Vizemeister geworden sind, mit einem Quarterback zusammengespielt. Ich wusste das irgendwie schon seit längerem, also das habe ich zum ersten Mal kurz vor Corona gehört, dass das geplant wird für 2028. Flag Football olympisch zu machen. Finde ich cool. Ich werde nicht dabei sein. Da reicht es vorne und hinten für mich beim Nationalteam nicht. Beginnen da schon, dass ich schon selber nicht mehr spiele. Aber finde ich ziemlich cool. Ziemlich cool. Die ganzen Memes dazu auch wieder legendär.
Auf alle Fälle, da hat sich die gängigen Meme-Seiten gerne mal auschecken, die das Thema gut aufgenommen haben, finde ich. Deswegen soweit NFL-News-Part damit schon beendet. Wir kommen zu den Saints-News. Gegen mir gestern so viele alte Gesichter im Dome gewesen. Steve Gleason ist öfters da, Drew Brees war da, auch Tracy Porter, der die Pick 6 im Super Bowl für uns zurückgetragen hat. Für alle, die jetzt mit dem Namen noch nichts anfangen können. Legendär, da hat man noch ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt. In bösen Erinnerungen habe ich geschwelgt bei den Saints, wo ich den Injury Report schon wieder gesehen habe. Jules, irgendwann müsste dann auch mal der Gag kommen, wo die Saints so einen Marktschreier engagieren, der so eine Tore-Rolle auspackt. Und da wird dann der Injury Report drauf gedruckt, weil war ja doch ganz schön was los. Wir sind sehr geschwächt ins Spiel gestartet, Hurst ausgefallen und Ramczyk, also die Starting Tackle vom Spiel davor, beide nicht da gewesen. Juwan Johnson war noch unter anderem mit draußen. JT Gray war auch mit weg. Genau, wir hatten angeschlagene Spieler natürlich auch mit DeMario Davis und Tyrann Mathieu, die aber geklärt waren, die spielen konnten. Du meldest dich gerade, bitte schieß ein.
So schön, der Murray Davis wird immer kritisiert, ja, ist jetzt auch schon ein älteres Modell, macht es jetzt auch nicht mehr so lange mit. Der Typ hatte eine, ich glaube nach der Verletzung letzte Woche eine 0%ige Chance, dass er diese Woche spielen kann. Er hatte keine Schmerzen beim Walkthrough. Ja, schön.
Wie lange ist Cam Jordan in der Liga und wie viele Spiele hat der verletzt ausgesetzt? Es geht tatsächlich schon, dass du relativ verletzungsfrei durch die NFL-Saison kommst, gehört aber wahrscheinlich eine Riesenportion. Glück dazu. Glück hatten wir nicht. Glaube ich, das kann man so offen sagen. Tschüss, wir gehen jetzt auch heute ein bisschen von unserer eigentlichen Analyse, unserer Analysesvorgehensweise ein bisschen weg. Wir gehen jetzt nicht zwingend Drive to Drive durch, sondern gehen wir auch wieder auf allgemeine Themen ein, einfach weil ich es merke und ich denke, das war auch vielleicht vielen Neuankömmlingen in der Gruppe ein bisschen zu viel, ein paar sind auch schon wieder gleich raus, dass ziemlich viel diskutiert wurde über das Große und Ganze tatsächlich. Du sagst, lang lebe das Chaos, schreibst du zumindest. Deswegen lass uns durchstarten, zu gewissen Punkten einfach einhaken. Der erste Drive, also erstmal muss man sagen, der Zone hat am Anfang ein bisschen gesponnen mit dem Game Pass, hat mich ein bisschen gestört, weil du bist um 2:15 natürlich auch nicht so lustig drauf, dann nicht mit der Zone darum schlagen zu müssen. Ich hoffe, dass das nicht nochmal passieren wird. Schaltest ein, dann siehst du, wie die Jaguars übers Feld marschieren und das Ganze endet bei First and Goal von New Orleans 2, natürlich mit einem Touchdown und Travis Etienne da reingelaufen. Ja, ich kam mir so ein bisschen erinnert vor an das Texans-Game, wo die Saints auch eben gerade im ersten Viertel Defense sehr, sehr Probleme hatte, einen Zugriff aufs Spiel zu bekommen und komplett irgendwo ausgecoacht wurden, um es mal so zu sagen. Und dieser Gipfel am schlechten Start in einem Heimspiel, Effekt noch dazu, wir haben 18 Spiele am Stück geschafft, im ersten Drive mit der Defense keinen Touchdown zuzulassen. Diese Serie ist jetzt leider gerissen. Wurde dann noch schlimmer. Wir hatten eigentlich einen ziemlich flüssigen Drive am Anfang. Pass, Run hat sich abgewechselt, Taysom Hill war mit dabei. Also eigentlich alles, was man so ein bisschen auch gefordert hat, da ein bisschen Variabilität wieder reinzubringen. Gerade eine oder andere Incomplete Pass war mit dabei. Kennt man ja mittlerweile von Derek Carr. Das Ganze endet an der Jaguars 32 bei einem 4-7, wo es nicht weiterging. 51-Yard-Field-Goal, no good. Haben wir ein massives Problem mittlerweile auf Kicker? Muss man sich da Sorgen machen? Beziehungsweise ich habe in die Gruppe geschrieben, das war es jetzt mit Blake Rupi bei den Saints. Ist ein viertes verschossenes Field Goal in Woche 7 dann doch zu much oder kriegt er noch eine Chance? Und Jules, ganz schnell, ich meine, du bist selber zwar kein Kicker, aber du spielst selber Football.
Ich hab's
mal Kopfsache. Der Kicker ist zu 80% Bein, 20% Kopf und manchmal auch andersrum. Kriegt man den Burschen aus diesem Loch wieder raus? Kriegt unser Special Teams Coordinator zum Beispiel hin zu sagen, hey, chill mal, du kannst es doch, du hast Will Lutz ausgestochen im Trainingscamp. Oder können wir uns darauf einstellen, dass wir spätestens zur Bye Week im Camp neue Kicker haben werden?
Ich glaube nicht. Ich glaube, Groupie wird, wenn jetzt da nicht ganz extrem viel passiert, durchspielen das Jahr. Einfach weil die Vergangenheit es gezeigt hat, dass auch ein Neukicker dir die gleichen Probleme meistens mitbringt. Es sagt sich so leicht, wir sagen es immer, unter 40 Yard muss eigentlich jedes Field Goal sitzen. Die Realität zeigt, dass es halt nicht ist. Das ist jetzt nicht nur bei den Saints so, das ist bei anderen Teams auch so. Es ist ja beschissen, wenn ein Kicker gefühlt 20 Mal pro Spiel kicken müsste, wäre das für ihn, glaube ich, weitaus angenehmer, als wenn er nur 2 bis 3 Mal aufs Feld kommt. Und ja, er ist ein extrem junger Spieler. Man muss ihm jetzt einen Rückhalt geben. Ich glaube, unabhängig, was du machst, weil wenn du es nichts machst, wird es für ihn nicht besser, glaube ich. Er weiß, dass er besser werden muss. Er ist der Erste, der das weiß. Das sagen ihm auch die Coaches. Aber ja, man sieht auch, der Extrapunkt ging vom Pfosten gerade noch so rein. Ist jetzt auch alles andere als souverän. Wenn er den Extrapunkt auch noch verschießt, ist es ein Two-Score-Game. Vielleicht ist die Partie dann schon früher vorbei. Das heißt, vielleicht haben wir auch schon ein paar Zentimeter entschieden, dass er jetzt die Woche überhaupt noch im Roster ist. Aber ja, alles andere ist einfach. Und ich weiß nicht, wie du das rauskriegst. Das ist so eine mentale Belastung. Aber ich glaube, er ist momentan nicht die Nummer 1 von den Spielern aus dem Special Team, die im roten Stuhl gerade sitzen.
Okay, auf dem Hot Seat sitzen andere, auf denjenigen kommen wir dazu. Da schon mal Plot Twist, es wird nicht um Zach Wood gehen. ja, ein bisschen Humor muss man sich da behalten. Ja, also da noch schnell mein Take. Natürlich kann man sagen, Groupie hat uns jetzt schon den einen oder anderen Punkt oder einen oder anderen Win gekostet. Er ist von der Quote her aber noch besser, als es Will Lutz letztes Jahr war. Will Lutz irgendwo bei 72%, Groupie gerade bei 80%. Du hast gesagt, Kicker, umso öfters er kickt, umso mehr kommt er in den Flow und so weiter und so fort. Groupie kickt relativ häufig. Also ich würde vielleicht bei ihm sogar umdrehen, vielleicht würde es ihm gar nicht schaden, wenn er nur 2-3 Mal pro Spiel aufs Feld müsste und dann halt auch mal unter 40 Yards bleiben kann. Ja, er hat gegen die Texans auch 26 Yards verschossen. Es geht natürlich gar nicht. Aber ich muss schon sagen, unter 50 Yards in einem Dome musst du eine 90%-Quote eigentlich herbekommen. Und auch über 50 Yards, die modernen Kicker in der NFL, die machen dir 54, 56, 58 Yards eigentlich mittlerweile im Dome auch relativ easy rein, würde ich behaupten. Da müssen wir hinkommen. Also wenn man dann einem Tucker zuschaut, einem Kuh und so weiter und so fort, habe ich natürlich jetzt auch die zwei Besten rausgezogen. Auch Harrison Butker ist mittlerweile da relativ sicher. Da muss man hinkommen. Ob es Blake Groupie dann die Endlösung ist, wird man sehen. Ich denke, er hat auf jeden Fall jetzt eine Gnadenfrist bekommen. Die Colts, glaube ich, haben auch ein geschlossenes Stadion, also unser nächstes Game, wo wir ran müssen. Vielleicht kommt ihm das ja zugute, aber der Junge muss dringend schauen, dass er seinen Kopf frei bekommt. Weil 51 Yards im Dome, die kann man leider erwarten, die muss man leider erwarten, gerade wenn das Team auf seinen Kicker angewiesen ist. Das musst du schultern oder du zerbrichst da dran.
Ja.
Und dann beging sich aber das Blatt eigentlich zu wenden für uns, weil ich gedacht habe, so jetzt könnte es richtig böse werden, jetzt fallen wir schon wieder in so eine Art Negativstrudel rein. Pass zu Christian Kirk, für 20 Yards auf einer Inroute Adebo geschlagen, auch eine Sache, die ich am Anfang der Saison schon erwähnt habe, dass Adebo auf Inroutes massiv Probleme hat, seine Receiver zu covern, dass man da meiner Meinung nach eben auch ein bisschen über Scheme helfen muss, eine Safety-Hilfe bringen muss oder ähnliches. Was man Adebo nicht vorwerfen kann, ist, dass er eine gute Technik hat, den Ball rausschlagen. Schafft es nämlich, dass er Christian Kirk den Ball rausschlägt. Fumble, wir recovern ihn, in Person von Kyle Granderson, und starten an der New Orleans 41, wo ich mir denke, geiler Moment, da hat man wirklich so der Superdome, hat man auch die Fans ein bisschen gemerkt, ebenfalls das Gefühl hatten, jetzt kann es in die falsche Richtung gehen, da war dann diese Welle wieder, diese Euphoriewelle, um dann am Ende ein 3-and-out zu haben und von der New Orleans 41 an die New Orleans 45 zu kommen. Dann Run für ein Yard, einen kurzen Pass zu Olave und dann Incomplete zu Shahid. Ist ein Thema, was ich tatsächlich für den Warm-Up-Teil dieser Folge dann mitgenommen habe. Chancen nutzen. Wenn du eine Feldposition von 41 Yards zum Starten bekommst, werden dir ja eh schon 15 bis 20 Yards zum eigentlichen Startpunkt irgendwo geschenkt. Ah, dann tut es weh, wenn man das nicht zu mindestens einem Field Goal macht. Ein 3 and Out ist natürlich komplett beschissen, weil du findest diesen Momentum-Switch hast du dadurch eigentlich wieder relativ schnell abgegeben.
Ja, vor allem, es gibt solche Spiele leider. Für die Saints muss man sagen, Gott sei Dank sehr selten, wo einer Offense einfach alles gegen die Defense funktioniert. Die sind dann einfach schneller, die schlagen dich mit so vielen gleichzeitig, dass du gar nicht weißt, was jetzt eigentlich passiert. Das war so was nach den ersten zwei Drives, auch wenn der zweite so vor dem Fumble war, habe ich mir gedacht, oh, jetzt muss das vielleicht die Offense auch noch regeln. Und muss sagen, die Saints, es ist da, wir trauen uns teilweise noch nicht, auch in Person von Derek Carr. Das Window ist offen, es ist nicht lange offen, aber es ist offen. Du traust dich aber noch nicht. Okay, aber du bringst dich dazu halt nicht in bessere Lagen und zwingst dich dadurch eher zu Fehlern. Und das merkt man halt oft in der Red Zone, wo der Platz eng war, aber im zweiten Drive, also nach dem Fumble, hat da von vorne bis hinten eigentlich nicht funktioniert. Schade eigentlich insofern, weil es nicht nur eine vergebene Chance, sondern du bringst damit eigentlich auch die Jaguars sofort wieder ins Spiel rein, wenn du sagst, okay, die sind jetzt eigentlich schon in guter Scoring-Range und es wird nur ein 3-and-out.
Ja, und eben durch diese wenige Yards, die wir zum Teil mit den ersten Versuchen machen, im zweiten dann laufen, hast du halt dann 3 und Medium und da sind wir zurzeit nicht wirklich in der Lage, das zu konverten, was ich an der Field-Position auch ein bisschen schade finde. Wenn du, sagen wir mal, du stehst ziemlich Mittellinie bei einem 4 und 1, da wären wir bei der Saints 49 gestanden. So was kannst du dann auch mal ausspielen im vierten Versuch. Du hast einen Taysom Hill, du hast einen Evan Kamara, du hast einen Jamal Williams, da kannst du schon ein Jahr schaffen. Sowas finde ich halt dann schade, weil bei 4 und 6 an der eigenen 44 brauchst du da nicht mehr anfangen mit sowas.
Frage, was hättest du davon gehalten, ähnlich wie man es später im Spiel gesehen hat, zum Schluss, was sehr gut funktioniert hat, was in der Form auch leider nicht funktioniert hat, da aus der Shotgun ein Drawplay mit Alvin Kamara, um zu schauen, ob es First Down schafft, so wie 1 gegen die Patriots bei 3 und 8, oder zu schauen, ob es Fourth Down Territory was wird. Hättest du es gut gefunden bei 3 und 6? Ja, nein. Okay.
Also bei 3. und bei einem 4. und 6.
Bei 3. und 6 natürlich. Bei 3. und 6.
Das kann man schon machen. Also ich bin schon der Meinung, dass du über einen Drawplayer oder auch einen Screen oder ähnliches dir 6 Yards schon holen kannst. Es ist halt die Frage, inwiefern stand sowas auf dem Gameplan, wenn du eine komplett durchgewürfelte O-Line hast. Willst du dann die O-Line eben als Vorblocker nutzen und quasi die Defensive Line durchkommen lassen? Verrätst du dich ein bisschen nicht, wenn du die Receiver zum Blocken schon alle auf eine Seite stellst in Bunch-Formation? Schwierig, aber ich sag immer, Kamara in Space ist das Beste, was uns eigentlich so aus dem Backfield raus passieren kann oder ist auch in meinen Augen, hat das Potenzial, einer der gefährlichsten Waffen der NFL zu sein. Deswegen mach das ruhig. Mach das ruhig, weil es rechnet jeder irgendwie, dass wenn wir ein 3 und 6 haben, der Ball auf jeden Fall nach vorne geworfen wird. Werf ihn doch mal nach hinten oder zur Seite und schau, was passiert. Weil ich muss sagen, ich kenne es ja selber, ich habe ja selbst auch gespielt. Bei 3 und 6 rechnest du als Defense nicht zwingend, dass der Ball zum Running Back geht, sage ich dir ganz ehrlich.
Genau.
Von daher, klar,
probier's. Es entspricht ja auch irgendwo der Ideologie. Drew Brees hat das gemacht. Ja, es hat letztes Jahr beim Fourth Down nicht so funktioniert. Haben wir auch in der letzten Folge besprochen gehabt. Könnt ihr euch auch gerne anhören. Du musst durch die Progression gehen, der Quarterback muss da auch mit seinen Augen mitspielen. Aber ich glaube, sichere Yards sind nie schlecht, weil wenn, mach ein Dump-Off auf Kamara, wenn er an der Line of Scrimmage gestoppt wird, ist es halt so. Ich weiß, dann schimpfen alle wieder um Pete Carmichael, aber genau darum geht es mir ja. Du musst es einfach versuchen und es wird nicht immer aufgehen.
Wenn Derek Carr bei 3 und 6 in so einer Position gesackt wird, weil er diese Dump-Off-Möglichkeit nicht hat, dann schimpft auch wieder jeder. Und Derek Carr, der Verletzungsrisiko ist viel höher. Beziehungsweise, ja, opferst du wahrscheinlich dann lieber deinen Running Back als deinen Starting Quarterback. Wobei wir zu Derek Carr werden wir später noch zu Genüge kommen.
Also man kann sich darauf einigen, als Koordinator, du kannst eigentlich gar nichts richtig machen in der Situation.
Du kannst als Offensive Coordinator bist du, finde ich, immer, da kannst du fast nichts gewinnen, sondern mehr verlieren. Da ist es als Defensive Coordinator besser. Weil wenn du kein Mittel findest, dann ist es irgendwo so, aber wenn du das Mittel findest, eine Offense irgendwie komplett auszuschalten, dann bist du der Overking. Deswegen, ja, finde ich auch eben als Offensive Coordinator ist es schon nochmal eine andere Nummer als Defense, wobei ich jetzt keinen Defense Coordinator hier irgendwie was absprechen möchte. Ist eben so meine Erkenntnis, meine Erfahrung und das, deswegen bin ich auch Defense-Spieler geworden, weil es einfach auch leichter ist.
Du dir nicht so viel merken musst. Du kannst nur keinen Ball fangen, das gibst doch und zu.
Das muss man auch dazu sagen, auch Jules, wir haben ja einmal zusammen trainiert, da hat man es auch gesehen, dass ich nicht der Ballhawk-Safety bin, den man jetzt im Kopf hatte vielleicht.
aber darf ich was sagen? Ich gestehe, wie ich mal eine Zeit lang nicht trainiert habe und dann wieder zum Training gekommen bin, ich glaube, aus 10 Routen, also wirklich nur Routen ohne Verteidiger gelaufen, also ne, mit Verteidiger, aber ich sag mal Soft Coverage, ich glaube, ich habe 5 Bälle fallen lassen. 3 konnte ich nicht reachen und 2 habe ich, glaube ich, gefangen. Einfach weil meine Balance so im Arsch war, also im Laufen Ball fangen, schaut doch deutlich leichter aus, als es leider ist, muss auch ich gestehen, als Receiver.
Jules Butterfinger ist da wieder am Start, da. Danke für deine Ehrlichkeit. Butterfinger ist ein guter Stichwort, um wieder zurückzukommen ins Spielgeschehen. Hatte zwar nicht direkt der Punt-Returner von den Jaguars, aber auch eine kuriose Situation. Ball wird gemufft, also er wird nicht gefangen, sondern nur berührt von den Jaguars, weil der Verteidiger von unserem Gunner, Isaac Yiadom, läuft in den Punt-Returner rein. Der Ball springt davon ab, wird von uns recovered. Und in dem Moment war ich so, das zweite Geschenk nacheinander, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Was ist hier los?
Genau, also er hat seinen Gegenspieler in seinen eigenen Spieler laufen lassen. Das hat auch ziemlich gekracht. Also da war auch Agnew, Gott sei Dank, nicht verletzt. Aber den hat es da auch ordentlich durchgeschüttelt. Ja, es ist ein Geschenk. Du panntest, also es war quasi wie eine tiefe Completion eigentlich. Und plötzlich waren wir in der Red Zone von den Jaguars. Jaguars bis dahin hatten keinen einzigen Turnover im ersten Quarter, da waren es schon 2. musst du normalerweise, man kann es gleich spoilern, mehr Punkte als 3 aufs Board bringen, normalerweise.
Genau. Auch Nick Underhill hat ja gerade in diesem Drive, in diesem Redstone Drive geschrieben, dass man da Pete Carmichael definitiv keine Schuld geben kann. Die Sache mit Shahid komplett frei und das über mehrere Sekunden. Deswegen, ja, lass uns da eben verpasste Chancen und auf Derek Carr seinen Einfluss kommen und auch hinten raus dann so ein bisschen den Bogen zu spannen zu Chris Olave. Da war definitiv die Möglichkeit da mehr rauszuholen. Ich meine, klar, am Ende waren es 2 Fumbles, die Saints irgendwo bekommen haben und machen bloß 3 Punkte draus. Man ist sogar so weit vollkommen von der Jaguars 17 zu Jaguars 6, hat dann First and Goal. Da war es halt für mich, du läufst zuerst so eine Kamera für 1 Yard, okay. Dann kommt der Incomplete Pass zu Shahid, wo ich sage, bisschen überworfen auch, war ein schöner One-Hand-Catch von Shahid, aber halt leider out of bounds. Und der dritte geht zu Michael Thomas, Incomplete, wo er so ein bisschen seinen Receiver auch niederstarrt und meiner Meinung nach halt auch den ersten Read einfach nimmt.
Und einen völlig falschen Pass geht der Head, wenn dann oben drüber gehört und nicht ein Bullet Pass.
Yep. Deswegen, da muss ich jetzt das Einzige, was ich Pete Carmichael davor werfen kann, was man halt 2021 oder 2020 zum Erbrechen gemacht hat, wo jeder gesagt hat, was will QB Powerboy jetzt im Huddle? Jetzt kommt ein Rushing Touchdown von Taysom Hill. Ich glaube, in so einer Situation, wie wir gerade sind, würden wir uns alle 10 Finger danach lecken, wenn Taysom Hill bei First and Goal an der gegnerischen 6-Yard-Line den Ball 2-mal bekommt. Weil eigentlich hat es immer ganz gut funktioniert. Ich muss auch ehrlich sagen, natürlich Kamara kannst du mal den Ball geben. Wir haben aber auch einen Jamal Williams, der letzte Saison 17 Touchdowns erlaufen. Auch natürlich das meiste relativ nah an der gegnerischen Endzone. Auch der weiß, wie man so einen Ball da reinbringt. Sowas hat mir in dem Moment ein bisschen gefehlt, dass eben der Carmichael überhaupt nicht an Taysom Hill zum Beispiel gedacht hat. Ist ja egal, ob er selber läuft oder ihn auch als Quarterback mal aufstellt. Das weiß ich nicht.
Ja.
Konzentrieren wir uns auf ihn, okay. Auf Pete Carmichael kommen okay. Wir später auch noch. Wenn man sich, rein die Statistik lügt natürlich ein bisschen, wenn man aber jetzt statistisch Derek Carr mit James Winston vergleicht, dann sieht Derek Carr für nicht zwingend gut aus, muss man ehrlicherweise sagen. Also was sie so im Saints-Trikot bisher geleistet haben, natürlich die beiden, haben wir einfach nur zu einer anderen Version von Jameis Winston gewechselt? Ist das, ich meine, viele Raiders-Fans sagen, ja, hat man ja gesehen, Derek Carr. Ich kenne den anders. Ich kenne Derek Carr als jemand mit Potenzial für einen Top 15 Quarterback. Wie gesagt, Top 10 brauchen wir jetzt vielleicht nicht reden, aber eben so in diesem Kirk Cousins-Bereich. Da ist der aber zurzeit meilenweit weg. Klar, auch seine Receiver auf Chris Olave, kommen wir gleich, haben auch eine gewisse Konzentrationsschwächen, gewisse Ungereimtheiten, wo es nicht passt, wo auch die Chemie zu Carr nicht ganz stimmt. Aber bei Derek Carr denke ich mir bei manchen Entscheidungen, die er trifft, schon auch so, Bruder, du bist ein Veteran von 19 Jahren in der NFL. Was machst du da gerade? Woran liegt es, dass Derek Carr Probleme hat in der Endzone? Woran liegt es, dass Derek Carr nicht so performt, wie man das eigentlich hätte erwarten können und wo man ehrlicherweise auch sagen muss, wie man es auch im Trainingscamp gesehen hatte. Ich meine, der hat ja auch gegen unsere First Defense gespielt. Unsere Defense ist jetzt auch keine nullten Defense. Es ist vielleicht auch nicht mehr die Top 10 Defense, die es mal war, aber gehört definitiv zu den Top 15 irgendwo noch mit dazu. Woran scheitert es, dass der seine PS mit seiner Offense gerade nicht aufs Feld bekommt? Wie kannst du dir das erklären? Und wie gesagt, wir gehen jetzt überhaupt nicht mal zwingend auf Playcalling ein. Ist es eine mentale Sache? Ist Derek Carr washed? Ihr habt letztes Jahr zu dem Zeitpunkt über Russell Wilson gesprochen, du und Philipp, ich kann mich an den Football-Quickie noch ganz gut erinnern. Ist er washed oder nicht?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt viele Probleme. Ich glaube, zu Beginn, und ich möchte mit etwas Positivem beginnen, Derek Carr wurde in den ersten 3-4 Spielen wie oft gesackt, wie oft wurde jetzt in den letzten 2 Spielen gesackt. Wir haben gesagt, beide Tackles waren draußen. Josh Allen hatte, glaube ich, 7 Sacks in der Saison, letztes Jahr hatte er 6 insgesamt, musste gegen Andrew Speed, der, glaube ich, seit seinem 15. Lebensjahr nicht mehr Tackle gespielt hat. Ich schaue nochmal gerade nach, ob die überhaupt irgendeinen Sack hatten. Ich glaube, ein Sack
hat es gegeben. 6 Yards.
Genau, ein Sack hat es gegeben. Das ist gut. daran hat man jetzt einmal gearbeitet. Ein Nebenprodukt davon ist, dass Derek Carr sich schwer tut, glaube ich, durch seine Progression zu gehen, selbst wenn er die Zeit hat, weil es in seinem Hinterkopf noch immer so wie ein traumatisches Erlebnis ist, wann kommt er? Ich warte nur, bis er kommt. Und dass er dann oft gar nicht weiß, wenn er die Zeit hat, was er tun muss und dass dann seine Reads teilweise schon vorbei sind. Aber es ist was Positives. Die O-Line hat sich dahingegen, wenn es jetzt um die Pass Protection geht, gebessert. Nicht gut, gebessert. Und jetzt muss Derek Carr auch das Vertrauen in sich und in seine O-Line wiederbekommen, dass nicht dieses Scramble, man sieht, wie oft er gleich auf die rechte Seite einen Rollout macht, sondern dass wirklich sagt, Progression gehen, der Ball muss in einer halben Sekunde los und dann werfe ich ihn auch und nicht eine Sekunde warten, um zu sehen, ah ja, wäre doch gegangen. Das war bei Moreau, das war bei Shahid. Ich gebe zu, Shahid, das Fenster war jetzt nicht riesengroß, das war nicht für eine halbe Ewigkeit, aber es war da. Und das ist das, woran er arbeiten muss, glaube ich. Und glaube ich, dass er das besser werden kann? Ja, es ist das andere wird ja auch langsam besser. Dann wird das irgendwann mal auch besser.
Den Punkt mit der halben Sekunde möchte ich schnell aufgreifen. Sollte ich jemals ein Buch darüber schreiben, dann ist es über Erfolgserlebnisse des Mannes beim Fortgehen, beim Feiern, Thema aufreißen. Die Damenschaft, bitte jetzt mal weghören. An die Männer. Das ist genauso, wie wenn du das Objekt deiner Begierde, die Dame deiner Objekte irgendwie beobachtest, gefunden hast, dir gerade so ein bisschen Mut antrinken willst und dann kommt irgend so ein Bauernfünfer und ist schneller da. Wenn du denkst, wäre ich vor einer Minute hingegangen, dann würde ich jetzt da stehen. Und so viel zu dem Moment, der Ball muss in einer halben Sekunde raus und eine Sekunde später so, ach ja, scheiße, wäre gegangen. Glaubst du, kann man das ganz gut in unsere Alltagssituationen so ein bisschen rein verfrachten? Go for it. Also du sagst, ihm fehlt da ein bisschen der Mut, auch ein bisschen was zu riskieren, beziehungsweise er ist zu safety und dass er sagt, er will eigentlich keinen Fehler machen, er will jetzt kein Turnover erzeugen. Und deswegen dauert es so lang.
Absolut. Also was zum Teufel war ich schon? Ich bin irgendein Typ, der frustriert ein Spiel gesehen hat. Ich weiß in Wirklichkeit gar nicht, wahrscheinlich wir alle hier. Aber das danach wirkt es für mich. Und ich glaube, daran kann man auch arbeiten. Und ja, wir haben so viele Probleme. Wir müssen über Offensive Coordinator alles sprechen, vor allem in der Offseason. Aber das schockierendste Spiel war gegen die Bucks. Und seitdem ist das Play-Calling besser. Die Execution nicht. Das Play-Calling ist besser geworden. Arbeiten wir damit. Und das muss jetzt der nächste Schritt sein. Die O-Line hält ein bisschen besser. Wir wissen noch nicht, wer wen wirklich blockt. Wir wissen noch nicht, wer startet. Aber arbeiten wir damit. Okay, die Checkdowns auf Kamara gehen super. Es war fast das Einzige. Probier mal so viele Yards damit zu generieren, wenn du immer nur das Gleiche kriegst. Wenn wir die Jaguars gewesen, wenn wir da Duval-Jaguars-Talk, wären wir ausgeflippt, dass dieser scheiß Dump-Off jedes Mal noch funktioniert hätte. Dein Tisch hätte gefährlich gelebt, glaube ich, wenn du noch einen Dump-Off auf Kamara für den First Down gesehen hättest. Es ist scheiße. Es hat nichts funktioniert und trotzdem haben wir einen Weg gefunden, Ball zu bewegen. Wir haben mehr Punkte erzielt gegen die Jaguars als die Bills eine Woche zuvor. Also es ist vieles schlecht, aber es ist keine völlige Katastrophe momentan noch bei den Saints. Da sind wir noch nicht.
Und da, also du sagst, man könnte, also es steht für uns, ich muss nur sagen, ich habe letzte Woche schon, brennt der Baum in New Orleans, das hat sich natürlich jetzt mit der Niederlage nicht geändert. Es ist aber halt dieser, also wirklich, wir sind wirklich so diese Definition von auf Messerschneide. Lass Black Groupie gegen die Packers das Ding verwandeln. Kann man eigentlich erwarten. Lass gegen die Texans ihn verwandeln. Dann schießen wir am Ende auch nur ein Field Goal und müssen nicht Turnover und Downs gehen. Gewinnen wir gegen die Texans. Lass ihn jetzt heute verwandeln und lass Foster Moreau das Ding fangen. Dann gewinnen wir das auch. Und dann stehen wir 6-1 und dann würden wir über was ganz was anderes sprechen oder vielleicht schon ein bisschen über dasselbe Thema, weil dann würde nicht alles rundlaufen. Dann wäre aber Dennis Allen oder Pete Carmichael nie so angezählt, wie sie Teil von der Community sind, wie sie sind. Weil dann wären wir 6-1 Record und wird kein Mensch irgendwas sagen. Weil so steht es halt 3-4, natürlich mit einer leichten Schedule und so weiter und so fort. Du sagst zwar immer, es gibt kein leichtes Schedule, aber um den Punkt, da du sagst, du bist kein Quarterback, das Mindset kannst du gar nicht so wirklich nachvollziehen oder können wir nur drüber Rätsel raten ein bisschen. Du bist da Receiver. Und ganz ehrlich, ich verteidige bis heute, und das mache ich auch jetzt immer noch, und wahrscheinlich bin ich auch der Letzte, der es noch tun wird, dieses Rauftraden für Chris Olave. Immer noch, die besten zwei Receiver waren weg in der Trade-Klasse und wir haben einen gebraucht. Keiner wusste, wie es geht mit Michael Thomas weiter. Go for it. Es ist völlig in Ordnung. Aber Chris Olave für mich dieses Jahr, ja, er wird oft gesucht. Ja, er ist natürlich auch den Defensive-Koordinatoren mittlerweile immer mehr im Begriff. Man kennt Chris Olave. Es ist keiner, der nur Shooting-Star auf dem College war. Der war letztes Jahr unser bester Receiver mit über 1000 Yards. Und wegen einem Spiel, was er verletzt verpasst hat, wurde er nicht Offensive Rookie of the Year. Das ist keine Nulpe oder nur jemand, der im College geliefert hat. Der hat in der NFL auch schon bewiesen, was er drauf hat. Nur nicht zu vollen, weil Chris Olave, wenn sein volles Potenzial abruft, gefährlicher Take, dann kann der mit Justin Jefferson auch gleichziehen. Die Frage ist, selbe wie bei Derek Carr, wieso bringt denn Chris Olave dieses Jahr seine PS nicht auf den Rasen? Warum? Er ist bekannt für, oder wir haben ihn geholt als guter Routenläufer und mit sicheren Händen. Wieso sind diese Attribute dieses Jahr auch so ein bisschen abhanden? Und gerade, dass er seine Routen nicht mehr durchzieht. Was geht denn mit dem Receiver vor, dass er sagt, oh, er kann mich zwar nicht mehr anspielen, ja gut, dann breche ich die Route ab. Ich glaube, dein Trainer wird dir sowas von den Arsch treten, wenn du das ein paar Mal machen würdest, dass du nicht mehr wüsstest, wo vorne und hinten ist. Weil du sagst ja immer, Chris Olave muss nicht angespielt werden. Chris Olave ist auch mal einfach nur dazu verwendet, um Räume zu schaffen. Und ja.
Genau.
Was ist los? Was ist los mit Chris Olave? Das frage ich dich jetzt einfach so. Vielleicht kannst du dich ein bisschen da reinversetzen. Warum glaubst du, ist es eben die Unsicherheit von Carr, die da abfärbt? Oder was ist los?
Ja, es ist nicht diese eine Sache. Es laut wahrscheinlich manchen Leuten aus unserer Community ist es, weil er Olave ist einfach. Ich glaube, es sind viele Faktoren. Zuerst einmal, an sich, es ist nichts Gutes. Also wenn hier irgendwer gerade zuhört und sagt, geil, ich will Receiver werden, prinzipiell Route aufhören zu laufen, ist etwas, das sollte man prinzipiell nicht tun. In geringen Ausmaßen macht es einen Sinn. Sage ich vor allem in Double Coverage, wenn quasi dein Auftrag erfüllt ist, weil wenn er den wirft, ist es sogar besser, du brichst die Route ab, weil dann ist die Chance, dass er überwirft und kein Defender dazu kommt, sogar höher, als wenn er durchläuft, Zeit Defender bei ihm hat und die Chance auf Interception höher ist. Ist die Ausnahme. Wie man es gestern gesehen hat, beim Go, natürlich Social Media lachen sich einen Hut ab, Derek Carr regt sich auf, obwohl er seinen Receiver 10 Yards überworfen hat. Ja, wenn der Receiver durchläuft, sind es keine 10 Yards mehr überworfen.
Bruder, in der Szene muss man sagen, Derek Carr feuert den auf den zweiten Oberrang in Superdome und regt sich dann über Chris Olave auf. Hulk hätte den vielleicht noch bekommen, ja, aber sonst, sorry, also ja, das hat auch nichts mit, wenn Chris Olave seine Route ordentlich läuft. Der war nicht so erreicht, der war einfach schlampig geworfen. Sorry.
Es war kein Zauberwurf. Er war nicht uncatchable, glaube ich. Er war schwer
fangbar. Bruder, der war auch absolut uncatchable.
Also der auf die rechte Seite? Nee, glaube ich nicht einmal. Er ist out of bounds gelandet, aber wenn er auf out of bounds landet, heißt nicht, dass du nicht auf Höhe von inbounds noch fangen kannst. Also ich schaue es mir nochmal an aus der 22-Kamera, aber ich glaube, also er war nicht völlig unmöglich. Es war ja nicht der ideale Pass wahrscheinlich. Aber Single Coverage Go musst du eigentlich immer durchziehen. Er hat wahrscheinlich gerechnet, auch wie die Leverage war. Er war zu nah an der Sideline. Der Cornerback hatte eine gute Leverage auf ihn. Das heißt, den Ball solltest du generell nicht werfen, aber du musst trotzdem durchziehen. Wieso macht er das? Es ist halt überall gerade der Wurm drinnen. In jeder Mannschaft, in jedem Spieler. Und das drückt sich immer anders aus. Du hast vorher nach seinen Attributen gefragt, sprich Route Runner und gute Hände, wo sind die? Sie sind da, sie werden nur nicht eingesetzt. Also er musste letzte Woche noch gegen die Texans den, diese One-Handed Grabs, was man schon gesehen hat, er kann fangen. Ich glaube, man muss schauen, dort wo er eigentlich eingesetzt wird, das wirft Derek Carr momentan nicht. Diese 10, 12, 15 Yards, wo wieder gut gecallt wird, wo frei ist, werden halt nicht angeworfen und dann bist du halt aus dem Rhythmus. Du spielst halt auch besser, wenn du schon 5 Bälle gefangen hast, als wie wenn du noch auf den ersten wartest oder erst einen Catch gehabt hast. Glaub mir, der zweite Catch ist um 100 Mal einfacher als der erste. Und wenn du schon einen Drop hattest, ist der zweite dann noch schwieriger. Und wenn der zweite auch noch droppt ist, dann Gott möge dir gnädig sein, dass Manu dich noch verschont, erstens. Und zweitens, dass du einen dritten Ball noch fängst. Das ist halt eine mentale Schwierigkeit. Aber es ist halt auch, er ist gerade da halt auch in einer undankbaren Situation mit einer undankbaren Offense. Und das halt das Nächste. Routen durchlaufen, gib ihm gesündere Routen, weil ich kann mich erinnern an ein Training, Hochsommer, 40 Grad, oder 40 Grad nicht, aber über die 35 Grad. Ich bin 10 Routen hintereinander in Go gelaufen. Die ersten 9 Mal, ich lüge nicht. Nee, es waren 9 Mal. Die ersten 8 Mal, ich lüge nicht. Nicht immer geschlagen, aber zumindest in einer Position, wo ich durchaus realistischen Catch machen konnte. Ich sage, die Hälfte davon habe ich ihn geschlagen. Beim 10. Mal, die Lunge habe ich schon halb rausgewürgt gehabt, kommt natürlich die tiefe Kugel, wo ich nicht das Matchup gewonnen habe und ich dann auch am Schluss nicht mehr den Speed hatte und ich werde einfach vom Defender überlaufen und konnte mir dann vom Quarterback was anhören, wo ich dann meinte, Junge, schick mal wen anderen auf den Go und natürlich, das ist dann undankbar und irgendwann geht dir halt auch die Puste aus, dass du das bei 100% noch durchziehen kannst. Sollte aber keine Ausrede dafür sein, was Derek Carr gemacht hat. Du kriegst einen auf die Finger, dann ist aber auch wieder alles gut. Mach's halt nur nicht mehr wieder.
Ah, ich glaube, euer Head Coach oder Offensive Coordinator, der hört schon, soll aufmerksam zu hören.
Das also war mein Quarterback.
Keine 10 Go-Routes geben.
Mein Quarterback war mein Coordinator zu dem Zeitpunkt noch. Also, ja, war ungesund für meine Lunge. Da kann mir noch so viel erzählen, dass Laufen gesund ist. Nee, das war jenseits von gesund. Ich habe noch nie meinen Körper so gespürt wie in dem Moment.
Again what learned über dich. About you. So, jetzt haben wir mal Carr ein bisschen behandelt, wir haben Olave ein bisschen behandelt über Play Call, Dennis Allen, Pete Carmichael kommen wir zum späteren Zeitpunkt, auch zu Foster Moreau noch. Wir waren beim Field Goal stehen geblieben, nachdem er ja eine super Feldposition hatte. Ja, da waren wir dann schon unzufrieden. Dann kommt ein Touchdown von den Jacks, also sofort wieder da gewesen eigentlich und so ein richtiges Bam in die Fresse Antwort gegeben. Ja, auch hier in dem Drive die Defense wieder sehr wenig Bissigkeit gehabt. Ich habe ja als Key reingeschrieben, mach die Pocket eng und setz Lawrence unter Druck. Das hat man nicht geschafft und das Allerschlimmste ist für mich, wenn du von einem eher Pocket-Passer wie Trevor Lawrence ist, über die Füße geschlagen wirst und er auch noch den längsten Run seiner bisherigen NFL-Laufbahn gegen uns läuft. Das ist unbefriedigend. Ich finde zwar schon, die Saints machen es immer besser gegen laufstärkere Quarterbacks, die den Zaun zu halten, das war vor 2-3 Jahren wirklich eine absolute Katastrophe. Aber ich bin halt trotzdem unzufrieden, wenn dann Trevor Lawrence gegen dich 59 Yards erläuft, als ein Pocket-Passer-Quarterback mit insgesamt 8 Carries. Ja, hatte vielleicht Dennis Allen nicht wirklich im Schädel diese Idee, weil ja auch Trevor Lawrence fraglich war und. Ja. Das darf dir aber trotzdem nicht passieren. Und dieser von uns wirklich zahnlose Pass Rush, du hast gestern Carl Granderson zwar gelobt, ich weiß auch nicht, wer dein Defensive Player of the Game wird, das werden wir später sehen. Achilles, für mich ist der Tiefpunkt in unserem Pass Rush mittlerweile erreicht, weil wir haben nämlich gar keinen Sack erzielt. Wir haben, wenn man sich das anschaut, 0 Quarterback-Hits. Wir haben gerade mal 2 Tackle for Loss. Lass ich mir noch eingehen, aber auch 0 Quarterback-Hits. 0 Sacks gegen einen Pocket-Passer-Quarterback, gegen eine O-Line, die okay ist, aber auch nicht NFL Top 5. Was ist denn los? Cam Jordan stellt sich hin, sagt, ja, wir alle müssen besser machen, wir alle müssen uns den Arsch aufreißen. Der steht in Woche 7 bei einem Sack. Ja, sorry, fang bitte selber mal an. Erzähl uns nicht das, sondern liefer einfach. Was ist denn los? Warum tut sich denn unsere D-Line, unser Pass Rush so schwer? Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Ich sage, ja, wir haben neue Defensive Tackles. Wir haben uns auf Defensive Tackle auch, meine ich, qualitativ ein bisschen verschlechtert als davor. Nicht zwingend ein Riesenstep, aber man hat sich meiner Meinung nach verschlechtert. Wir haben mittlerweile regelmäßig 100 Yards über den Boden kassiert, was bei den Saints früher auch nicht immer gang und gäbe war. Eigentlich gerade in der Run-Defense immer sehr stark gewesen. Wir kriegen überhaupt keinen Pass-Rush mehr zusammen. Das ist ein Steckenpferd irgendwo von Dennis Allen, also als Defensive Coordinator oder als Caller hat er das ja mit zu verantworten. Ich meine, er ist kein Position Coach, aber hat man da einfach sich am meisten verschlechtert, indem man Ryan Nielsen hat gehen lassen, nachdem man ihm hier nicht mehr Verantwortung geben wollte? Oder wo siehst du da die Problematik? Also ich muss echt sagen, ich war gestern schon pissed, dass da Richtung Trevor Lawrence gar keiner gekommen ist. Egal, wen du reingeworfen hast, es ging nichts. Jetzt hast du Peyton Turner ist immer noch auf der IR. Ah, ja, gut, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Auch ein Isaiah Foskey. Ja, dass du als Zweitrunden-Pick nicht eine zwingende Soforthilfe bist, okay, aber von einem Zweitrunden-Pick ein bisschen mehr Input ins Spiel bringen zu können, das erwarte ich. Was ist los mit unserer D-Line? Wie kommt man denn aus dem Loch wieder raus? Ist mittlerweile eine Baustelle, hätte ich nie gedacht, dass ich darüber wirklich so arg reden muss, aber ehrlich, ich bin schockiert.
Also ich glaube, unser D-Line ist schon besser geworden, wenn man sich vor allem das Run-Game anschaut. Ja, jetzt sagst du wieder, wir haben wieder über 100 Yards zugelassen. Ja, die haben auch das Containment hat da versagt. Wahrscheinlich hat man es sich nicht so erwartet. Ich muss sagen, Lawrence hat das auch immer hervorragend gemacht. Ich muss ihm auch das anloben. Generell, das Playscript war wirklich, sie haben es geschafft, schnell den Ball loszuwerden. Und das Cam John hat es auch gesagt, ja, alle müssen besser werden, er natürlich auch. Aber er hat gesagt, 10-6 fehlen noch auf Von Miller für einen All-Time-Record der aktiven Spieler. Wenn die Quarterbacks nach nicht einmal 2 Sekunden Ball loswerden, ist er halt schwierig. Ich glaube, im Run sind wir durchaus besser geworden, weil wir einfach das stuffen können. Wenn ich mir das anschaue, wie man das Anfang letztes Jahr noch ausgesehen hat, wenn ich mich da allein ans Falcons-Spiel zurückerinnere. Aber ja, es ist eine Problematik. Ich weiß nicht, weil mir kommt vor, der Druck ist da und genau immer bevor er wirklich da ist, wird er noch irgendwie einen Ball los. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass da wirklich ein Koordinator da was anders machen kann, vielleicht kann das. Ich weiß nicht, ob dann Ryan Nielsen da jetzt da die großartige Veränderung bringt. Es ist halt diese Hybrid-Quarterbacks, diese, ich bin kein Mobile-Quarterback, ich kann aber laufen, vor allem diese, Gott sei Dank hatten wir wenig bis gar keine Option-Handoffs, weil da ist halt Trevor Lawrence nochmal gefährlich, da hat auch den Bills ordentlich das Leben zur Hölle gemacht. Ich weiß nicht, was du anders machen kannst. Ich überlege selber gerade. Ja, es ist nicht gut, so um aus der Serie Chernobyl zu zitieren. Not great, not terrible. Terrible ist es für mich nicht. Wir haben nicht die Statline, aber in der Game-Performance schaut es gut aus. Wir hatten diese Third and Short, Fourth and Short Stops. Wir haben die Jaguars eigentlich vom zweiten bis Ende viertes Viertel komplett aus dem Spiel genommen gehabt. Auch Teil, weil man dann den Run stoppen konnte. Es waren dann immer diese einzelnen Big Plays, die wir zugelassen haben. Das war ein Problem, glaube ich.
Also mich stört an der Aussage, die Aussage zu Hybrid-Quarterbacks, weil Trevor Lawrence war noch nie auf den Füßen stark. Noch nie. Oh,
doch. Doch. Also er hat es nicht, er muss es nicht. Ein Lamar Jackson muss über den Boden was generieren. Aber Trevor Lawrence bringt schon immer diese Option-Runs, die ihm halt extrem gefährlich sind. Gott sei Dank hat es davon wenig gegeben. Er macht das nicht 100 Mal im Spiel, aber er ist schon, dann wenn du es nicht erwartest, das macht ja auch ein Aaron Rodgers. Aaron Rodgers ist kein Hybrid-Quarterback, aber auch der ist gelaufen, auch im hohen Alter noch.
Ja, aber ich meine, am Ende hat er uns trotzdem 60 Yards eingeschenkt, Terrell Owens, ja? über den Boden. Also ich bin schon mit der Tatsache, Ryan Nielsen wollte ein bisschen mehr Mitspracherecht haben. Er hat mir ihn nicht gegeben, man verliert ihn an die Falcons. Holt dann Joe Woods, in der nachweislich eben dieses Zonenkonzept eher verfolgt, Dennis Allen selber eher ein Man-Konzept war, das hatten wir in der letzten Folge, das will ich jetzt nicht anreißen, deswegen hört euch da die Folge von letzter Woche an, da reden wir über das Thema, was ich dazu halte und was...
Ich könnte jetzt allen, die das sagen, vom Bus schmeißen, ich tue es aber noch nicht.
Okay, ja, dann kannst du das aber später gerne für später aufheben. Da finde ich es dann eben schon ärgerlich, dass man eben so eine Chance irgendwie verpasst hat, weil unsere D-Line letztes Jahr hat mir schon besser gefallen. Und dieses fehlen noch 10-6 zum Rekord von Von Miller. Puh, ob ich das bei Cam Jordan noch sehe, sage ich dir ganz ehrlich, jetzt ist Woche 7 vorbei, ein Sack. Ich meine, ja, er hat die letzten Jahre immer ein bisschen gebraucht, um zu kommen. Aber es wäre jetzt langsam mal Zeit, damit anzufangen, sage ich ganz ehrlich. Naja, sei es drum. War natürlich für uns, wie gesagt, eine eiskalte Dusche. Jacks mit 14-3 vorne. An der Jaguars 44 spielen wir ein 4-2 aus, beziehungsweise das ist eine 3-2-Situation. Der erste Pass incomplete zu Michael Thomas, der zweite incomplete zu Olave. Auch da verstehe ich nicht, warum man, wenn man es schon auslegt, wir spielen 3-2, wir machen es auf 4 Versuche. Ist ja völlig in Ordnung. Wieso in so einer Situation wegen 2 Yards nicht einmal Taysom Hill den Ball bekommt oder generell einen Running Back einen Ball bekommt, das verstehe ich nicht. Man natürlich erwartet dann jeder, dass gelaufen wird, aber bei 2 Versuchen, 2 mickrige Yards, also sorry, das muss drinnen sein, das muss auch mit einer neu zusammengewürfelten O-Line drinnen sein. Das finde ich einfach sehr, 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 sehr schade.
Dafür haben wir es gegen die Jaguars geschafft. Wir haben es gegen die Jaguars dafür auch geschafft.
Ja, dieser aber jetzt in dem Fall eben direkt nach dem Touchdown konnten wir nicht antworten wegen Turnover und Downs. Klar, im späteren Verlauf des Spiels haben wir es hinbekommen. Ne? Wir haben eine Quote bei vierten Down von 4 und 6. Ja, in Ordnung, aber nicht da, wo wir hinwollen. Und eben verstehe ich halt das nicht, wieso du es bei 3 und 2 und 4 und 2 nicht einmal mit dem Running Back probierst, wo wir da doch eben die Möglichkeit haben. Und es haben sich halt viele gefragt, wieso der Taysom Hill nicht den Ball bekommt. Deswegen Taysom Hill kam im Spiel später auch noch zum Einsatz mehr. Aber da war sie immer so, Pete Carmichael, du musst Taysom Hill übers ganze Spiel über bedienen. Du zahlst ihm ja auch 20 Millionen Dollar dafür, dass er dir alles macht. Deswegen einbauen ist hier, glaube ich, das wichtige Thema. Was dann bis zur Halbzeit eigentlich folgt, eine Serie an Three and Outs, an Punts. Saints haben einen schöneren Drive damit dabei. Fängt natürlich auch früh an der Jackson 46. Auch über eine, der Punt war nicht gut, über eine Strafe ging es nach vorne. Aber auch dann hier eben, kommst du nur an die Jaguars 17, es langt wieder nicht für einen Touchdown oder eben für 6 Punkte, musst wieder das Field Goal nehmen, du kannst auf 14-6 verkürzen, und dann machen es die Jaguars unfassbar gut, muss ich sagen, es waren noch 1 Minute 57 auf der Uhr, spielen 1 mit 1 Minute 25 hat der Drive dann gedauert, klar, mit Timeouts und rausgehen und so weiter und so fort. 10 Plays von der Jaguars 25 bis an die New Orleans 25, schießen nochmal ein Field Goal und gehen sehr, sehr, sehr schön und mit einem relativ entspannten Pausenvorsprung in die Halbzeit 17-6, auswärts schon mal ganz gut. Hier haben wir noch gesagt, klar, die Saints haben dann nochmal Hail Mary ein bisschen probiert, weil den Derek Carr für 6 Yards gesackt, auch mit dem Fumble noch, das hätte ja wirklich nochmal böse ausgehen können. Gott sei Dank wurde der recovered, weil sonst hätte es eventuell 20-6 sogar gestanden zur Halbzeit. Ja, und in der Halbzeit muss ich sagen, die Stimmung war in der Gruppe nicht ganz so gut, bei mir auch nicht. Also ich war echt stinkig. Hatte mir dann natürlich wie immer erhofft, nach der Halbzeit kommt mehr. Auch hier, man startet ja prinzipiell gar nicht mal so schlecht rein. Wieder viel Abwechslung mit drin. Auch da langt es wieder bloß für ein Field Goal. Ärgerlich, aber gut, du verkürzt zumindest mal auf 17-9, One-Score-Game, sagst du immer, ist alles drin. Hast du ja auch immer vollkommen recht. One-Score-Game, 8 Punkte, das sind gar nichts in der NFL. Die Jaguars kommen nicht gut rein, 3 and out. Und dann kommt halt wieder so dieser typische Saints-Katastrophen-Moment, wo du jemanden am allerwenigsten brauchst. Und ich habe echt gedacht, so Leute, das war's, wir gehen daheim jetzt komplett unter. Pick 6 von Derek Carr, da auch kurz deine Frage, wessen schuld? Ich meine, war ein Tipball. Derek Carr schuld, Shahid schuld. Ich meine, wir haben vorhin schon mal so einen Incomplete Pass zu Olave auch angesprochen, wo ich ihm meine, wenn er den eher lupft und nicht voll durchzieht, dann kommt der D-Liner erst gar nicht hin, kann nicht getippt werden und Olave kann ihn hinten runterpflücken.
Ich finde...
Stempelst du das ab und das passiert? Ich meine, ist ja Drew Brees auch schon ein paar Mal passiert, dass er getippt wurde? Oder siehst du da irgendwo jemanden, der schuld ist oder schuld hat?
Also im ersten Drive, glaube ich, wirft Derek Carr da einen Ball nicht. Das erstens mal, es war kein ideal geworfener Ball. Brees hätte den tiefer geworfen, schwieriger zum Fangen, aber da kommt der Defender nicht hin. Ja, shit happens. Es ist bis dahin schon so gelaufen, es passt da noch drauf. Das einzige Gute war, es wurde gleich zum Touchdown retourniert, das heißt wenig Zeit verloren und man kann auch gleich das abhaken aufs Spiel raus. Und auch so ein bisschen diese Kinder bitte Ohren zu halten, diese Fuck-It-Mentalität da jetzt ans Spiel setzen. Dieses, ja, ganz kurz noch, wenn ich da ansetzen darf, das ist nämlich genau dieses, was mir gesagt hat, der Car ist zu ängstlich und hat Angst vor einem Fehler zu machen. Da war jetzt der Fehler, was er jetzt war, schon über diesen Punkt drüber, und jetzt sagt er, jetzt ist egal. Und dann sieht man, dass es auch besser laufen kann. Wieder nicht gut, nicht ideal, aber besser.
Naja, das nächste Drive, wir reagieren dann so, wie das von einem Team natürlich dir wünscht, mit einem Touchdown. Und hier auch, es war eigentlich gefühlt so ein Two-Minute-Drive. eigentlich fast gar nicht gelaufen, viel geworfen, viele kürzere Würfe auch mal zu Olave, Kamara natürlich viel mit eingebunden, aber trotzdem den Ball sehr viel über die Luft bewegt. Ja, am Ende hast du First and Goal an der Jaguars 2, schaffst das hier, wo ich auch ein bisschen eben traurig finde, weil du es in meinen Augen auch zu spät probiert hast, gibst dreimal Kamara den Ball, schaffst in drei Versuchen nur ein Yard. Da wieder der Punkt, gib halt Jamal Williams mal den Ball oder gib ihm Taysom Hill früher. Bei 4-1 wurde ich dann, bevor ich sonst meine Nachbarschaft vor lauter Rumschreien aufgeweckt hätte, also ich war wirklich sehr, sehr stinkig zu dem Zeitpunkt, weil ich irgendwie meinen Fernseher angeschrien habe, dass wenn Taysom Hill jetzt nicht kommt, ich ausschalte, weil ich mir das nicht mehr mit anschauen kann. Anscheinend wurde ich in New Orleans gehört, was sehr schön ist. Was ich auch cool finde, dass du deinen Defensive Tackle als Fullback da reinschickst und einfach mal vor Taysom Hill vorlaufen lässt, kannst du bei allen Yard machen. Saunders schiebt dann nämlich den schon anders aus dem Weg als ein Adam Prentice, das muss man natürlich fairerweise an der Stelle sagen. Und du musst dann nicht den Speed aufbauen, wie wenn du sagst, du willst jetzt eben 7, 8, 9 Yards gehen, da ist ein normaler Fullback dann natürlich schon besser zum Vorblocken. Man läuft ihn rein. Hat mich sehr gefreut. Darf ich ganz kurz zu dem Play was sagen? Gleich, hat mich sehr gefreut. Vielleicht kommt man auch einfach jetzt so ein bisschen auf die Idee, hey, es ist absolut nicht spektakulär, aber die Saints sind gerade an dem Punkt, wo man nicht spektakulär Football spielen muss, sondern wo man die einfachen Sachen gut machen muss. Und wenn Taysom Hill das nächste Spiel viermal von der 5-Yard-Linie in die Endzone läuft, dann ist das natürlich nicht schön anzusehen. Dann bringt es auch Derek Carr in seiner Statline nichts. Es bringt uns aber Punkte. Und das ist das Einzige, was wir brauchen. Sichere Punkte. Und wir haben mit Taysom Hill einen Man, der in der Red Zone stark ist. Wir haben mit Jamal Williams einen Man, der in der Red Zone stark ist. Und Kamara, hey, 6 Rushing Touchdowns gegen die Vikings. Auch der weiß eigentlich, wie man den Ball reinlaufen kann. Von daher, auf diese Stärke müssen wir aufbauen. Und diese Stärke müssen wir auch wieder mehr nach oben holen.
Ich muss ja gestehen, ich habe ja schon viele brenzlige Situationen der Saints miterlebt. Meistens negativ, No-Call, Minneapolis Miracle, Drama im vierten Quarter, alles. Weißt du, du hast dieses Kackspiel, okay? Auf Big und sie Kampfgeist, dass der fehlt, kann man ihnen nicht vorwerfen. Sie haben es wirklich mit Biegen und Brechen versucht, mit Messer und Gabel wieder Essen lernen zu erlernen. Und dann gibt Taysom Hill der Ball, Snap. Und ich denke mir nur, sobald du mit der Fingernagelspitze berührst, renn los. Was macht Taysom Hill? Der bleibt stehen. Der bleibt stehen, der hat so viel Vertrauen in seine Olen, der sucht sich das Gap und rennt untouched durch. Wenn er durchrennt, wird er vielleicht sogar gestoppt. Der Typ kann smart laufen, das ist nicht nur diese Gradauslinie, der sucht sich das Cap. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt da wirklich das, schon der Sargnagel, weil er da verzögert und wird dann im Backfield gleich getackelt. Weil dann werden wirklich die Hate-Kommentare reingeflogen. Der Typ hat Vertrauen in sich selber, in seine O-Line. War geil anzusehen, glaube ich.
Ich habe aber dahinter diesem Verzögern eine andere Theorie. Wer weiß wirklich, wie schnell Kalen Saunders ist als dein Vorblocker? Könnte mir dann vorstellen, dass er wirklich gewartet hat, so ist Kalen Saunders soweit? Ich laufe nur ihm hintenher, weil er eben der dickste Junge ist, hinter dem ich hinterherlaufen kann. So habe ich mir das eigentlich gedacht, dass er nicht verzögert hat wegen dem Gap-Zwingen, sondern er gewartet hat, bis Saunders in Position gelaufen ist und deswegen er noch verzögern musste, weil er sonst in Saunders reingelaufen wäre.
Ich stelle mir das gerade so lustig vor. Taysmull stellt sich auf, die ganzen dicken Jungs vorne, denkt er so, okay, Ramchick, nicht da, Hurst, nicht da, Octofil eigentlich, dann schaut mal rüber. Wer zum Teufel bist du eigentlich und wieso trägst du die Nummer 99? Who the hell are you? Und dann dreht sich um, der Snap kommt und dann denkt sich, so, was machen wir jetzt eigentlich? Ich schaue mir das jetzt mal an, okay? Und dann spaziert er mit dem Ball rein. Ja, hat funktioniert. Wie gesagt, es ist nicht, wir sind in einer schlechten Situation, es war aber nicht alles schlecht. Wir reden uns vieles schlecht ein auch, muss man dazu. Nicht alles natürlich, aber es ist vieles schlecht, aber noch nicht alles.
Yep, genau, sehr, sehr cool, dass auch da unsere O-Line natürlich gehalten hat und die Ruhe von Taysom Hill, wirklich Respekt. Bringen uns aufs Board. War dann nachher, glaube ich, ja genau, steht 24 zu 16, also wieder auf die 8 Punkte, sage ich mal, verkürzt. Danach folgt ein Punt von den Jaguars, ein Punt von uns leider, konnten da nichts machen. Dann haben wir die Jaguars bei einem 4. und 1 halten wir sie. Turnover und Downs, stark verteidigt hier von Nathan Shepard, muss man lassen.
Mega.
Verständlich aber auch von den Jacks, dass man an der New Orleans 47 das ausspielt, wenn man einen 8-Punkte-Vorsprung hat.
Auch von Adibo möchte ich ganz kurz da loben, diese Enderons, die haben uns jahrelang immer das Genick gebrochen und die Jaguars haben viel davon gespielt. Das war, hat mich fast noch mehr überrascht, als der Stop bei 4th and 1 war diese 3-9. Ich habe schon gesehen, geil, 10 Yards, First Down, Field Goal Range, habe die Ehre. War gut, vorher war es schlecht, haben wir viel kritisiert, das ist gut gegangen.
Ja, und dann so eine Art schon ein bisschen Two-Minute-Drive hinten raus ausprobiert, waren noch 51 Sekunden zu gehen, beziehungsweise da tue ich mich gerade mit der Zeit ein bisschen. Nach 7 Minuten 29 war es im 4. Quarter, genau. Two-Minute-Offense wird wieder ausgepackt. Ich finde das von Carmichael, auf dem wir eben dann nach dem Spiel, da sage ich mal, zu sprechen kommen, einen ganz smarten Move, einfach mal während des Spiels schon Two-Minute-Drive eigentlich reinzuballern und nur zu passen und weit zu passen. Das kann man ja mal machen, weil damit rechnest du als Defensive-Koordinator nämlich auch nicht zwingend.
Oder gerne einfach nur harte
Spiele. Werden wir später nochmal kommen. Finde Michael Thomas für 17 Yards, auch Taysom Hill für 19 Yards, einen langen Pass mit aufgenommen. So will ich das sehen. Taysom Hill überall auf dem Feld und eben auch mal als Receiver bzw. eben Tight End eingesetzt. Der kann eben durch seine Masse, die er hat, auch den einen oder anderen Catch schon tätigen. Und dann schönen Touchdown-Pass zu Michael Thomas. Habe ich aber auch drauf geschrieben, der Schein drückt. Also Thomas, also für mich der richtige Read von Carr. Thomas im 1-1 und Thomas hatte sein Cornerback schon zu 60-70% geschlagen. Noch nicht zu 100, aber Thomas war auf einem guten Weg, deswegen richtiger
Read. Dass du ihn werfen kannst.
Auf jeden Fall kann man den werfen. Da, Leute, müsst ihr mal drauf achten und da musste ich an einen ehemaligen Defensive Coordinator von mir denken, der hätte mich rund gemacht als Cornerback, weil du läufst rechts hinterhalb deinem Receiver hinterher, der Quarterback steht quasi auch auf deiner rechten Schulter, mehr oder weniger hinter deiner rechten Schulter und Brown, der Cornerback von den Jacks, dreht sich nach links weg, um nach hinten zu sehen, was Derek Carr macht und verliert natürlich da dann nochmal ein halbes Yard auf Michael Thomas und war dann erst recht geschlagen. Da hätte mich mein Trainer auch gefragt, was ist denn mit dir? Dreh dich doch nach rechts in deine Laufrichtung, dann verlierst du nicht deine Geschwindigkeit. Gehört ein bisschen Glück dazu. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Two-Point-Conversion.
Wunderschönes
man
Play.
Man hat sich schwer getan, hat man ja davor schon gesehen mit dem Touchdown von Taysom Hill. Von 2 Yard reinlaufen, war jetzt nicht immer so gut, hat der davor 3 Versuche lang nicht geklappt. Dann kommt der Pass. Und das muss ich sagen, eben Pete Carmichael kommen wir später noch dazu, vom Design her Weltklasse. Hill als Vorblocker da eingesetzt, Kamara, wunderschöne Route reingelaufen, perfekt gelesen von Derek Carr. Schade, dass es nur eine Two-Point-Conversion war und nicht ein Touchdown. Der hätte es nicht verdient gehabt, dass das 7 Punkte werden, das sage ich dir.
Ich muss sagen, man, es war nicht wie die Vorblocker, da Till war da ein Dummy halt, aber wie der schon nach innen motioned und dann Snap habe ich gewusst, Kamara gleich wieder zurück in den Flats. Wunderschönes Play. Wir wissen, die Saints, wir sind eine Macht, wenn es um geht, Two-Point-Conversion zu erzielen. Das war keine Frage, dass wir das machen. Wir schaffen immer die Two-Point-Conversion, die unsere Vergangenheit auch gezeigt hat. Da waren wir die letzten Jahre immer eine Macht. Die Sarkasmus-Brille habe ich jetzt mal wieder abgenommen. Wunderschönes Play. Und ja, das Leben war gut. Plötzlich.
Ja,
das Spiel ist noch nie, du kannst lange Scheiße spielen, das Spiel ist trotzdem noch immer offen im Football. Das ist ja das Schöne, das glaubt mir noch nie war.
Eben, du hast 6 Minuten 38 vor Ende des Spiels dann ausgeglichen, was ich wirklich nicht mehr dran gedacht hatte nach der Pick 6. Jaguars punten, wir müssen punten. Und jetzt müssen wir auf den Special-Teamer zu sprechen kommen, der so ein bisschen auf dem Hotseat sitzt, zu Recht auch. Lou Hadley, ja, er hat Blake Gilligan im Camp ausgestochen. Aber so ein Punt in so einer Situation ist halt nicht gut. Von der New Orleans 16 geht es halt gerade mal 39 Yards nach vorne, sprich an die Jaguars 45. Da muss ich halt schon sagen, beschissene Hangtime. Die Weite ist sowieso weit unter Niveau, also NFL-Niveau. Mann, sowas musst du von der New Orleans 16 mindestens an die Jaguars 16 zurückschießen, sage ich dir ganz ehrlich.
Okay, 16-16 ist aber schon ein Stückchen.
Ja, aber, es war viel zu kurz, 39 Yards. Eben auch mit der Hangtime noch eine absolute Katastrophe. Deswegen, also Lou Hadley definitiv, man weiß nicht, ob man jetzt auf dem Free-Agent-Markt einen besseren Panther findet. Andererseits muss ich mittlerweile halt leider echt sagen, schlechter wird es auch nicht. Du tust zwar Groupie keinen Gefallen, wenn du jetzt einen neuen Holder auch noch hinsetzen würdest, aber mit Hadley, wow. Also sorry, dass ich keine, der hält bei uns keine Saison durch, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil das, also ich, Jules, da stellst du mich als Panther hin, das nee, machst viel nicht. Schlechter mache ich es dir probiert. Auch nicht.
Habe ich probiert, du machst es schlechter, glaube ich. Ich habe das auch schon probiert. Schlechter kann es nicht laufen, das hat man nicht, das Zitat habe ich letztes Jahr auch sehr oft bei Blake Gilligan gehört, da sind wir jetzt, herzlich willkommen. Die Yardage ist nicht mal das Problem, er hatte nie eine Hangtime. Jeder weitere Punt hatte eine beschissene Hangtime, das war dieses College-Style, so ein bisschen wie der Abstoß beim Torhüter, da kriegst du nie eine Hangtime, du kannst einen Punt weit kicken und die Chance, dass du einen Ball nicht genau triffst, ist geringer. Wenn es aber mal passiert ist, hast du eine scheiß Hangtime mit einer scheiß Yardage und du bringst die Jaguars automatisch in Field-Goal-Range.
Ja, und das war halt dann eben schade, dass hier unsere Defense sich leider burnen lässt von Christian Kirk. Man fängt sich halt dann 44 Yard Pass in der Situation, was für mich schon so ein bisschen war es ein Genickbruch für mich gefühlt, hätte es einer sein können, wo ich dachte, oh scheiße, jetzt ist es vorbei. Wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, die Defense eben ein bisschen zu viel zugelassen hat. Dennis Allen, kommen wir gleich drauf. Wir kommen noch schnell zum letzten Drive. Die Saints eben 3:08 noch auf der Uhr. Ich war nicht ganz so positiv, weil ich mir schon gedacht hatte, wir sind in der Red Zone nicht so stark. Jetzt das Feld runter marschieren, ich weiß ja nicht. Hat super funktioniert. Du hast noch 25 Sekunden, musst den 4. und 6 ausspielen, weil du eben an First and Goal an der Jaguars 6 dreimal nicht reinbekommen hast. Auch hier muss ich wieder sagen, du hast nicht versucht zu laufen, immer nur zu passen, wo ich eben sage, gib doch mal einfach einmal Taysom Hill den Ball von der 6-Yard-Line, bitte. Wurde da nicht erhört. 4. und 6 freigeschemt, beziehungsweise der 3. und 6 war es, fast in a row. Foster Moreau fängt das Ding nicht. Ja. Der 4. und 6 geht dann ebenfalls incomplete zu Olave. Spiel ist vorbei, du verlierst 31-24. Ich muss an der Stelle sagen, ja, Foster Moreau, mein Mitleid hält sich da in Grenzen. Der war natürlich komplett niedergeschlagen und ich finde die Team-Spirit dahingehend eigentlich gut. So ein Camara und auch ein Juwan Johnson haben sie ihn da haben ihn dann wieder aufgebaut. Moreau ist sein Helm gar nicht mehr abgenommen. Der war anscheinend wirklich nervlich ein bisschen am Ende. Aber das ist sein Job. Und ich werde, wenn ich einen Job einen Fehler in der Arbeit mache, der eventuell in Anführungsstrichen kriegsentscheidend ist, auch nicht bemitleidet. Deswegen bemitleide ich jetzt Foster Moreau in dem Punkt auch nicht. Klar könnte man sagen, ich habe es mit Mac Jones vielleicht ein bisschen gemacht, als er gegen uns gespielt hat. Da nicht, weil er ist als Tight End genau dafür da, dass er den dann fängt. Tut's nicht. Wir verlieren dadurch Spiel. Ja, und dann jetzt eben dieses Fass aufzumachen, Dennis Allen und PK, Michael Schulz, ich würde sagen 5 Minuten, weil sonst artet das aus, maximal 5 Minuten. Es hat sich ein bisschen was gebessert. Ja, du hast das Spiel wieder aufgrund individueller Fehler verloren. Eben stell dir vor, Foster Moreau fängt das Ding und Black Groupie hat sein Field Goal davor nicht verschossen. Dann gewinnen wir das Ding mit 3 Punkten. Und dann, ja, schaut die Welt nicht ganz so triste aus. Die O-Line hat, trotz dass sie so zusammengewürfelt war, eigentlich relativ gut gehalten. Penalties war sehr, sehr viel besser als davor. Wir hatten nur 3 für 24 Yards. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung.
Und 2 waren nicht relevant davon.
Sagst du auch noch? Ja, genau. Passt. Worauf ich am Ende hinaus will. Ich habe es dich ja in der Gruppe gefragt. Jules, du stellst dich sehr aggressiv von Coaching-Staff und willst ein bisschen Veränderungen abwägen. Für alle, die in der Gruppe jetzt das nicht so verfolgt haben, weil war ja auch viele Nachrichten, du hast da 7 Minuten Sprachnachricht auch reingeschickt, die sich, glaube ich, kein Mensch jemals anhören wird.
Absolut Pflicht. Absolut anhören. Anhören Pflicht.
Am Ende zählt der Erfolg. Dennis Allen hat eine beschissene Bilanz als Headcoach, was finde ich schon so ein bisschen aussagekräftig ist. Jules, wie lange oder wann ändert sich bei dir die Meinung, dass du sagst, gut, ich habe jetzt von Pete Carmichael und Dennis Allen definitiv genügend gesehen, wir brauchen was Neues. Inwieweit müssen die Saints in der Bedeutungslosigkeit der NFL versinken, damit du sagst, okay, lass uns was komplett Neues probieren, lass uns komplett neuen Input holen. Warum stellst du dich so vor Dennis Allen und Pete Carmichael? Dennis Allen hat am Ende, klar, nicht zwingend die Schuld an allen. Der hat nicht Schuld, dass Olave einen Drop macht. Der kann nichts dafür, dass Blake Groupie so viel verschießt. Der ist aber mit dem Personal, er hat die Verantwortung fürs Personal. Und wenn du scheiße draftest, wenn du falsch oder scheiße tradest, wenn du falsch aufstellst, beziehungsweise dir deine Wunschleute holst und die nicht funktionieren, wenn das Coaching-Staff nicht auf dem Niveau funktioniert, wo man es erwartet, du die Leute aber haben wolltest, wenn du selber als Defensive Coordinator jetzt auch noch ja, deine Mannschaft nicht dahin bringst, dass sie sagt, hey, das ist man aber gewohnt von dir. Wie gesagt, die drei Touchdown-Drives der Jaguars, die tiefe Bombe, Christian Kirk, okay, das kann passieren. Aber gerade in Halbzeit 1, gerade der erste Drive, absolut Katastrophe. Der wurde komplett outgecoacht von Doug Peterson in den zwei Touchdown-Drives in meinen Augen. Am Ende musst du sagen, er ist nicht an allem schuld, aber er muss den Kopf hinhalten. Wann kommt für dich der Punkt, dass du sagst, du stellst dich nicht mehr von Coaching-Staff? Was muss passieren?
Okay, vieles auf einmal. Erstens, wann, würde ich sagen, muss man jetzt wirklich reagieren? Einerseits, wenn der Coach oder das Coaching-Staff Trust an der Mannschaft verliert und vor allem umgekehrt. Das ist bei beiden überhaupt noch nicht der Fall. Beide wissen, sie haben alle eine Teilschuld und sie müssen daran arbeiten. Zweitens, wieso ich sage nicht, dass es nicht behandelt gehört, ich sage, es gehört, du kannst es nicht jetzt machen. Jetzt ist es noch schlimmer, weil du merkst den Fortschritt. Wir sagen es, es ist ja eigentlich völlig konträr, wenn man sagt, ja, wir haben Probleme, aber eigentlich, Pete Carmichael hat jetzt eigentlich nicht so viel falsch gemacht die letzten zwei Wochen. Es war nicht alles perfekt, keine Frage, aber war jetzt an sich nicht so schlecht. Wenn ich jetzt sage, wenn ich Pete Carmichael feuere, dann mache ich den einzigen Fortschritt, den wir jetzt gemacht haben, nämlich weg, in der Hoffnung, dass danach alles besser wird. Die Probleme, die mit ihm nichts zu tun hatten, werden dadurch besser. Das sehe ich nicht. Ich weiß, wir wollen Veränderungen. Und ich bin der größte Langweiler, wenn ich sage, das kannst du nur von Spiel zu Spiel, du musst besser werden, du darfst diese Fehler nicht machen. Es klingt langweilig, man wird es nicht mehr hören können, ich verstehe es, ich will es auch nicht immer mal sagen. Ich will auch diese eine goldene Antwort, womit ich alle Probleme lösen kann, es gibt es nicht. Der meint da jetzt, alles auszutauschen wird besser, kann sein, ich glaube aber nicht in der Regular Season, weil du spielst mit demselben Playbook, du spielst mit denselben Leuten, du hast immer dasselbe Team. Ja, es ist klar, ein Coach auszutauschen als elf Starter, das ist mir schon klar. Aber in der jetzigen Situation, wo man merkt, der Aufwärtstrend ist zu verspüren und das einzige Negative ist, dass das Ergebnis noch nicht da ist, ist für mich kein Grund, dass ich da jetzt solche drastischen Maßnahmen setze.
Am Ende ist aber die NFL ergebnisorientiert. Und wenn du jedes Spiel 35 Punkte machst, du verlierst es aber am Ende, dann bringt dir das gar nichts. Und dann hast du auch keine lange Trainerkarriere. Was ich halt nicht verstehen kann, Schulz, du sagst immer, es braucht kleine Schritte. Und da hast du auch vollkommen recht, es geht ja auch in kleinen Schritten nach vorne. Es ist aber auch diese Thematik, Pete Carmichael ist lange dabei. Pete Carmichael war an der Seite von Sean Payton so ein bisschen auch Offensive Mastermind, vielleicht jetzt nicht gerade aktuell. Aber es ist auch nicht so, dass Sean Payton Coach von vorgestern ist. Auch Pete Carmichael hat ja ein Football-Verständnis, so ist es ja nicht. Du hast, finde ich, in der Offense eine gewisse, du hattest nicht die Riesenfluktuation drin. Du hast dieselben Spielertypen, du hast zum Teil wie 2019, wo wir durch einen No-Call nicht in dem Super Bowl kamen, ein ziemlich ähnliches Team, du hast eine ziemlich ähnliche O-Line. Eigentlich sollte man doch meinen, wenn der Kern des Teams seit 4 Jahren zusammenspielt, dann darfst du nicht mal an den Basics arbeiten müssen, sondern nur noch an den Feinheiten, weil dann müssten die so eingespielt sein. Wieso bekommt denn das Pete Carmichael und die Offense nicht gebacken, obwohl man sich kennt, zu produzieren, wie in dem Niveau, wo sie schon mal produziert haben. Ich meine, ja, Michael Thomas ist nicht mehr der von 2019. Michael Thomas ist aber immer noch in einem guten Football-Alter und nicht washed. Zumindest sehe ich das so. Das Talent ist noch da. Shahid hat Talent. Moreau hat Talent. Johnson hat Talent. Auch Derek Carr ist, finde ich, noch nicht washed oder kann es besser. Auch ein Alvin Kamara kann auch besser eingesetzt werden, kann aber selber auch mehr produzieren. Woran scheitert es denn da? Wieso dauert das 7 Spiele bis Taysom Hill mal in der Endzone den Ball bekommt zum Reinlaufen? Wie gesagt, was 2020 am Fließband funktioniert hat. Warum kriegt Jamal Williams da keine Bälle, denn der letztes Jahr 17 Touchdowns hatte? Warum? Das verstehe ich als normaler Saints-Fan ohne Verantwortung, der blöd von der Couch daherreden kann, versteht nicht, warum denn Pete Carmichael sich mit diesen Problemen überhaupt noch rumschlagen muss. Die hätte er doch schon längst ausräumen müssen, weil, wie gesagt, seit 5 Jahren eigentlich dasselbe, ohne große Veränderung.
Ja, Quarterback ist wahrscheinlich noch das, man muss sagen, dass das Spiel von Pete Carmichael, ich glaube, es ist eins der grandiosesten Offensive Schemes, die es überhaupt gibt. Lacht mich aus. Ich gebe euch ein Beispiel. Drew Brees in seiner besten Zeit hat genau das gleiche gespielt. Es war langweiliger Football. Aber sie sind übers Feld marschiert. Lange Drives, viel Run, Pass, machen wir genau das gleiche. Derek Carr tut sich dann noch schwer. Ab und zu haben wir Pech, ab und zu haben wir einen Drop. Wir müssen noch auch besser damit umgehen, dass wir uns erstens seltener in diese Situation bringen, aber vor allem, wie wir aus diesen Situationen uns rausbouncen können, dass wir das dritter und lang eine bessere Conversion schaffen. Ja, das wirst du nie von heute auf morgen schaffen. Du wirst Spiele haben, vielleicht läuft es gegen die Colts besser, kann dann auch wieder schlechter laufen. Du hast immer diese Abweichungen. Und man muss sagen, wir hatten sehr viel Unglück. Auch Foster Moreau, ich verstehe, dass es mittlerweile da geringfügig ist, ist alles okay. Wir wissen, es ist ein Business. Ich sage, er war einfach der letzte Spieler an dem Spieltag, der einen Fehler gemacht hat. Von allen Spielern war er einfach der, der am letzten dran war. Und diese Fragen muss man sich auch stellen, auch ob nicht, man kann mit Derek Carr Erfolg haben, definitiv. Man muss schauen, ob es mit diesem Playing-Scheme geht. Ich meinte auch mal zu Beginn der Saison und in den Offseason, das wirst du wahrscheinlich nach dem ersten Jahr noch gar nicht so sehr sehen. Das zweite Jahr ist für mich relevanter. Ob es diese Entschuldigung, das war jetzt mein Kopfhörer, der mit mir geredet hat. Ob es diese Möglichkeit gibt von Carr und Carmichael nächstes Jahr, bleibt offen. Sage auch ich, ist offen. Aber jetzt diese Entscheidung zu treffen, was, wenn die Probleme weiter sind? Dann hast du ein neues Staff. Du hast, wenn mit diesen Problemen, noch viel mehr Probleme. Und das sind, die Leute wollen einfach diese immer und immer gleich werden Probleme weg haben. Verstehe ich. Aber wenn du woanders ansetzt, hast du erstens keine Garantie, dass diese Probleme weggehen, plus du wirst dir dadurch auch neu schaffen. Und ich glaube, das ist, was viele nicht verstehen. Es kann auch total aufgehen, aber ich glaube das nicht. Und ich bin da konservativ, ja, lacht mich aus, so wird es aber auch meistens in der NFL gehandhabt. Diese Drang nach Veränderung verstehe ich, aber ich sehe das vielleicht, weil ich selber auch nur im Amateursport da tätig war, in einer scheiß Mannschaft. Ganz kurz, in 20 Sekunden bin ich fertig. Wir haben 9 Quarterback gehabt, der hat vorher nie Quarterback gespielt. Unser Quarterback davor hat Nationalteam gespielt, war Europameister. Wir haben aber das gleiche Playbook gehabt. Es hat nichts funktioniert, gar nichts. Wir haben es adaptiert, wir haben dasselbe Playbook neu, wir haben dieselben Routen neu gespielt, alles gleich, es war trotzdem anders und es hat dann irgendwann funktioniert mit demselben Playbook. Und ich glaube, dass hier genau das gleiche ist.
Also ich verstehe den Moment schon, dass du sagst, neuer Input sieht das vielleicht auch anders, bringt eine andere Blickweise rein und kann einfach vielleicht ein bisschen Betriebsblindheit da rausbringen. Ich finde, was mir hat gestern bei Carmichael aufgefallen ist, sie haben uns doch was an der Nie gegeben. Da wurde zu spät darauf reagiert, das Routenkonzept wurde da meiner Meinung nach immer ein bisschen zu spät angepasst. Oder auch Derek Carr hat es einfach nicht gesehen, was ihm gegeben wurde. Das ist dann ja auch eine Coaching-Sache, wo man Derek Carr weiterentwickeln muss, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ich meine, dieses Thema eben über gewisse Schemes, da wollen wir jetzt gar nicht tiefer reingehen, weil sonst explodiert die Folge von der Länge her und wir haben ja noch ein paar andere Sachen zum Besprechen. Aber am Ende wird sich Dennis Allen nur mit einem positiven Rekord und einer Playoff-Teilnahme, sage ich, den Kopf aus der Schlinge nehmen. Da musst du auch Pete Carmichael ins zweite Glied zurückschicken oder komplett raushauen und dich auf der Offensive Coordinator Position verbessern. Du musst den Markt sondieren, was gibt der nächstes Jahr her für Head Coaches. Dennis Allen sitzt auf dem Hot Seat, ich glaube, aber eben die Saints, was Unüberlegtes haben sie noch nie gemacht. Ja. Auch selbst wenn man sagt, okay, das funktioniert so nicht, Win Now ist zu, wir gehen in den Rebuild. Ob es ein Riesen-Rebuild wie bei den Finns wird, keine Ahnung. Das kommt bei den Saints aber alles nicht während der Saison. Da, glaube ich, sind wir uns einig.
Wäre auch aber keine gute Entscheidung, glaube ich.
Um dieses Ding abzugreifen, du kannst die Mehrheit der Community nachvollziehen, warum man sauer ist.
Absolut, ich bin
ja auch sauer. Du kannst auch das, was ich ihm jetzt so aus der Community rausgewählt habe. Seit 5 Jahren arbeitet Pika mit dem Staff irgendwo zusammen oder mit der Mannschaft. oder 2019 hat es doch gut funktioniert, sagen wir es so. Er hat jetzt seit 1,5 Jahren die Verantwortung und man hat immer noch Probleme mit den Basics zu beheben. Sowas ist unbefriedigend. Und sowas sagt man halt, er schafft seinen Job nicht oder er erfüllt seinen Job nicht gut genug in unseren Augen. Da stellen sich andere an, die das probieren möchten. Zumindest ob es dann besser wird, klar, kann kein Mensch sagen.
Also ja, ich stimme zu. Ich
wie gesagt, auch Frust, wenn wir jetzt 6-1 stehen würden, würden wir nicht so über Picard Michael diskutieren. Da bin ich mir halt auch sicher. Das ist so eine Glückssache, ist halt auch irgendwo mit dabei. Und zwar natürlich größer, als man denkt, wahrscheinlich am Ende.
Natürlich. Und das ist, worauf ich halt behage. Und ich verstehe den Frust. Und ich verstehe, dass man auf was reagieren muss. Nur ich will nicht jetzt unüberlegt ist. Und ich will nicht, ich will differenzieren, was kann man wirklich auf Carmichael zurücksetzen und was nicht. Und das wird momentan, für mich wirkt es halt so, dass man sich da einen Sündenbock sucht gerade. Wo man alle Probleme auf eins reduziert. Und mich stört es nicht insofern, weil ich denke, man ignoriert die Probleme. Und alle wollen das Gleiche, das Problem behandeln. Ich sage aber wirklich, das meiner Meinung nach löst es nicht unser Hauptproblem. Playcalling ist nicht unser Hauptproblem. Pete Carmichael ist nicht unser Hauptproblem.
Okay, das wird ja dann eventuell auch noch dann in der nächsten Folge wieder ausdiskutiert oder ein Thema werden. Aber danke dafür. Leute, ich wüsste, ihr würdet das gern vielleicht doch noch mehr so ein Matchup zwischen Jules und mir da hören, weil ich ja auch eher sehr die Community ein bisschen widerspiegle, habe ich zumindest das Gefühl. Und die Zeit ist explodiert, die Folge wird unanhörbar, wenn die so lang wird. Deswegen vielleicht kommen wir an anders noch dazu. Wir haben jetzt eine lange Woche. Jules, hoffentlich werden die ganzen Verletzten oder kommen ein paar wieder zurück. Die Saints können ein bisschen runterfahren. Man muss auch so sehen, ja, eine kurze Woche ist für beide anstrengend. Gerade mit so vielen Verletzten, das macht schon was aus. Wir kommen zum Spiel. Allgemeine Stats, Facts, Zitate, Player of the Game. Thema Team Spirit habe ich gesagt. Andererseits Derek Carr, der Olave zusammenscheißt für den Ball, den er im zweiten Stock von Superdome wirft. Andererseits Foster Morovia aufgebaut wird. Also im Team scheint es dann doch noch zu stimmen. Kann man zumindest daraus interpretieren. Schnell, ich will Erik schnell einen Shoutout geben. Ein schönes Take gehabt. Kannst du dir vorstellen, egal wie es auch immer mal ausgesagt hat, dass Dennis L. nochmal ins zweite Glied zurückrutscht, wenn er wirklich sagt, hey, ich habe es nicht hinbekommen. Gibt einen geilen Headcoach-Kandidaten, holt euch den, ich mache wieder Defensive Coordinator. Glaubst du das bei den Saints? Einfach nur ja oder nein?
Sind kurz meine Kopfhörer ausgefallen.
Soll ich die Frage nochmal wiederholen?
Ich habe alles verstanden. Ich höre dir so oder so nicht zu.
Einfach nur ja oder nein?
Ja.
Du wirst jetzt von mir kastriert in der Sprechzeit. Würde Dennis L. nochmal ins zweite Glied zurückgehen als Defensive Coordinator, ja oder nein?
Ja. Also ich kann es mir vorstellen zumindest.
Gehe ich auch damit mit, dass der sagt, ja, hat nicht so funktioniert als Defensive Coordinator, kann ich besser. Gut, bleiben wir dabei. Danke dazu zu Eriks Take. Sonst Dennis Allen, das einzige Zitat, wo ich jetzt noch so gefunden habe, wurde er gefragt, warum Jimmy Graham so wenig Snaps bekommt, gerade in der Red Zone. Hat er gesagt, die Packages werden zusammen entschieden und man fühlte das vor einem Tag nicht so, Jimmy Graham einzusetzen. Finde ich auch noch schade, finde ich auch irgendwo für einen Fehler. Mal wird man sehen, ob vielleicht auch der wieder mehr ausgepackt wird. Aber Taysom Hill macht es auf Teilen ja ganz gut aus. In der Red Zone, da hapert es halt immer noch ein bisschen. So, Jules, ganz schnell raushauen. Dein Offensive, Defensive und Special Teams Player of the Game.
Offensive, Andrew Speed. Es war nicht alles perfekt. Er hat, glaube ich, einen Sack zugelassen und auch diese eine Holding. Obwohl für mich war das nicht wirklich eine Holding. Gegen Josh Allen war ein Megatyp dafür, dass der so viel Scheiß ihm abkassieren muss von der ganzen Community. Und gegen Top die Liner spielen musste, für mich. Ja. Taysom Hill hat es aber auch verdient.
Defensive Player noch schnell und der Special Teamer, gut.
Carl Granderson und Special Team Player war natürlich Marshawn Lattimore, der nach einem Fake Punt zusammen mit Paulson und Deebo die Gunners gestellt haben. Nee, ja, Zach Wood hat es verdient, endlich. Nee, Iadom natürlich, für den geilen Gunner-Move, den er da gemacht hat, Iadom.
Ja, da gehe ich auch mit dir damit tatsächlich. Aber natürlich auch Adivo und Lettimer als Gunner. Sehr, sehr interessante Geschichte. Defensive Player of the Game, puh, schwierige Frage. Jetzt darf ich nicht so viel Zeit verlieren. Ich finde, Paulson Adivo hat es in Ordnung gemacht. Gehe ich mal mit. Paulson Adivo war zwar nicht alles gut, aber
Lettimer war nicht Step auch. Lettimer hat eigentlich auch nichts schon zugelassen gehabt, oder?
Lettimer hat auch nichts zugelassen, ja. Ich finde Adivo eben da erwähnenswerter. Und offensiv gehe ich mit Alvin Kamara. Einfach über den war Dreh- und Angelpunkt mal wieder. Auch Taysom Hill stark gespielt oder stärker gespielt, kann man da auch nennen. So, Auswertung der Thesen, Leute. Wir haben wieder einen, der es richtig hat. Das müssen wir aber noch untereinander abklären, wie wir das damit umgehen wollen. Es war 4x nein. Also Kamara unter 12 Carries, Workload verteilt, der hatte 17, haut nicht hin. Wir hatten 0-6, sind nicht an die 4-6 rangekommen. Nein. Ridley an unsere Defensive Backs auch nicht geburnt, hatte bloß 5 Yards, eine Reception. Nein. Disziplin, technisch die Saints nur mit 3 Strafen, nicht mindestens 7, also auch nein. Phil, unser Quarterback-Genie, hat tatsächlich die Thesen richtig. Jetzt ist was die Frage, ist es erlaubt, als Mitglied vom WDGT an einem Gewinnspiel teilzunehmen vom WDGT?
Ja, sicher, weil er konnte es ja auch selber nicht wissen. Er hat die Abgabe vor Beginn des Spiels gemacht. Das ist ja nicht so ein Chatspiel oder so, wo er vielleicht die irgendwelche Informationen... Ich weiß nicht, ob er Kontakt mit den Saints und den Jaguars hatte und das Ganze eine abgekeifte Partie war mit Calvin Ridley, wer weiß. Nee, also ich finde schon.
Okay, sollte da jemand in der Community sagen, ey, geht nicht, dass einer vom WDGT da auch mitmacht, dann sagt das gerne, dann diskutieren wir das aus, beziehungsweise Phil wird es überleben, wenn er da nicht mitgezählt wird.
Ich habe eh keinen Ruf mehr in der WDGT-Gruppe, ich überstimme das einfach, ich bin eh schon unbeliebt, glaube ich.
Richtig, am Ende ziehe ich einfach so den Trigger, wenn es sein muss. Spaß beiseite. Der Stand ist jetzt gerade 1-1-1. Manu hat einen Punkt, Götz hat einen Punkt, Phil hat einen Punkt. Es gibt zu gewinnen Bild von Jameis Winston von NFL Drawing. Schaut da gerne bei den Jungs vorbei auf der Instagram-Seite. In dem Stil ist Jameis Winston gezeichnet. Sehr, sehr geil. Macht gerne mit. Wie könnt ihr mitmachen? Folge hören die neuen Thesen, die jetzt gleich kommen werden im Overtime-Teil der Folge. Einfach mir beantworten in der WhatsApp-Gruppe.
Und dann kommt dann nochmal auf Instagram. Dabei. Kannst du auf Instagram nochmal lesen, auf WhatsApp, Twitter.
Genau. Natürlich. Ihr müsst aber teilnehmen über unsere WhatsApp-Gruppe. Ja. Instagram einfach dann in der Story abstimmen. Das sehen wir so nicht. Deswegen da bitte mir unbedingt schreiben oder in die Gruppe reinschreiben. So, dann, wir haben jetzt einen schnellen Part zwecks Warm-up und dann allgemeiner Part in eigener Sache und so weiter und so fort. Wir haben jetzt ein bisschen Pause, habe ich gesagt. Es geht weiter in Indianapolis im Lucas Oil Stadium am Sonntag, den 29.10. Um 18 Uhr, Achtung, Zeitumstellung. In Deutschland, Europa, Zeitumstellung, bei den Amerikanern noch nicht. Deswegen 18 Uhr stimmt. Seid pünktlich da, sonst verpasst ihr nämlich mal in der ersten Stunde, ja, das erste Viertel auf alle Fälle und noch Teile vom zweiten Viertel wäre sehr, sehr ärgerlich. Spiel, klar, Game Pass könnt ihr es auf alle Fälle sehen, ob es irgendwo im Fernsehen kommt, wird über unseren Game Day Post mitgeteilt auf alle Fälle. All-Time Record ist 9-5, führen wir. Das letzte Spiel war ein 34-7 Win am 16.12.19. Jules, kannst du dich an dieses Spiel erinnern?
Ja, Rekord von Drew Brees, er hatte dann nur eine Incompletion, das war ein Screen of Michael Thomas, der nicht aufgegangen ist. 100 Catch Michael Thomas, dieser Fade Touchdown auf Taysom Hill, das war von vorne, wir sind einfach geil. Eine Incompletion.
Ja, das war aber nicht Taysom Hill, sondern Josh Hill, was, oder?
Nee, Taysom Hill hatte auch einen. Ich weiß nicht, ob Josh Hill einen hatte, ich weiß, Taysom Hill hatte einen.
Ich glaube, der Rekord-Touchdown war Josh Hill, glaube ich.
Das kann sein, ich weiß nicht, ob es der Rekord hat, aber ich weiß, er hatte dann zum Schluss noch einen auf Taysom Hill, dieses Play hatte ich noch im Kopf. Fun Fact, das war, also, besser hat Drew Brees nicht spielen können, er hatte kein Passer-Rating von 158,3.
Er hatte kein Passer-Rating von 158,3? Okay. Nee. Warum nicht?
Weil das ein beschissenes System ist. Ich glaube, da ging es, weil er von den Yards per Attempt es nicht geschafft hätte.
Ah, okay. Gut. Raus aus der Vergangenheit, auch wenn es so schön war, rein in die Coles-Analyse, in die speckige Gegenwart. Coles einen kleinen Nackenschlag bekommen, einen größeren. Ihr Starting Quarterback Anthony Richardson, Rookie, an Stelle 4, glaube ich, gedraftet von den Coles. Verletzt, Schulterverletzung, Season out. Der Must-Touch der Nation übernimmt. Gardner Minshew. Wir haben irgendwie mit Minshew als Gegner ja nicht die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Ich erinnere da letztes Jahr im Trikot der Philadelphia Eagles mit der Pick 6 von Lattimore. Hat schon mal auch davor im Trikot der Jaguars eine Interception gegen Lattimore geworfen. Was kannst du uns über die Colts sagen, beziehungsweise was erwartest du? Wir konnten natürlich von Minshew jetzt noch nicht so viel sehen und so weiter und so fort. Bleibt es ein ähnliches Offensive-Scheme? Ist er ein ähnlicher Typ Richardson oder auf was? Worauf müssen wir achten bei den Colts? Schnell 2-3 Minuten
Michael Pittman,
zum Gegner.
Sie haben halt wirklich mit Michael Pittman den Typen, den sie suchen. Das ist ihr Wide Receiver Nummer 1, das ist über dem vieles geht. Man hat jetzt Jonathan Taylor wieder zurück. was denen sicherlich gut tut. Aber auch Zach Moss, darf man nicht vergessen, die haben dann ein sehr gutes Duo und auch die O-Line ist halt wirklich, die haben sich wirklich stark gesteigert mit Quentin Nelson. Auch Bernard Raimann darf man nicht vergessen, Left Tackle, hat ja eine katastrophale Rookie-Saison, hat auch einen guten Step-Up. Auch auf Lichtblick auf Trevor Penning, dass man da vielleicht ein bisschen geduldig sein muss. Also so ihre O-Line ist so das Herzstück der Offense. Auch mit Anthony Richardson war das der Grund, wieso das so gut funktioniert hat. Man hat ihm halt, Michael Pittman ist halt einer, dann kannst du viel auch underneath einsetzen. Und das sind halt auch die Stärken, die sie dann ausgenutzt haben. Und ich glaube, offensiv ist dann Gardner Minshew einfach, er macht was er tun soll. Nicht mehr und nicht weniger.
Okay, danke für den schnellen Einblick in die Colts Offense. Ich bin gespannt, wie sich das, wie das umsetzen wird, wie es aussehen wird. Keys to Win, habe ich mir als Key Nummer 1 überlegt, das Thema Kaltschnäuzigkeit, nutze die Fehler der anderen effektiver aus, sprich eben bei einem Fumble im Mittelfeld oder zumindest punkten, nicht gleich 3 and out, das geht einfach auf die Psyche im negativen Sinn. Eine variable Defense, lass Minshew ein paar Geister sehen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise gib ihm verschiedene Looks. Ich habe immer noch einen Scouting-Report von Minshew im Kopf, wo es eben heißt, hat er Probleme damit. Keine Ahnung, wie aktuell das noch ist, aber es ist ja generell, wenn du immer nur einen Look gibst, den kann er sich irgendwann mal aussehen. Denke ich, könnte so ein Key werden. Key Nummer 3, Special Teams. Wenn du wieder schlecht puntest und wieder daneben schießt, deine Field Goals, dann wäre es nichts. Und das Thema Coolness und Smartheit, also sowohl bei Third Down als auch in der Red Zone, müssen wir cool bleiben, müssen wir produzieren und müssen wir auch mal converten, weil sonst wird das Ganze nichts. So, Jules, jetzt kommt wieder dein Part, schnell. Ich weiß, wir sind zwar erst am Anfang der Woche eigentlich und jetzt für nächste Woche die Fantasy-Aufstellung schon herzusagen, ist schwierig. Atropopriastisch, Jules, wen stellst du bei den Colts auf und wen bei den Saints?
Ich starte natürlich Michael Pittman, ich starte Jonathan Taylor, Zach Moss kannst du wahrscheinlich flexen. Würde ich die Woche jetzt auch noch abwarten, wie da wirklich das Snapshot zwischen den beiden ist. Man darf nicht vergessen, es sind Bye-Weeks. Bei den Saints relativ einfach. Ich starte Kamara, ich starte Thomas, ich starte Olave, ich starte Taysom Hill als Tight End. Er wird immer mehr eingesetzt und er bringt dir die Gadget Plays. Und vielleicht, das könnte so ähnlich werden wie gegen die Patriots, wo man viel dann über den Boden bewegen muss. Weil, mein Hot-Tag, es wird besser. Saints, es wird besser. Wir werden Spiele gewinnen. Happy Peppy. Alles gut. Was sind wir denn so nervös? Ja, jetzt sind wir ganz unten. Jetzt geht's bergauf. Also ich glaube, das wird ein sicherer Sieg, souveräner Sieg. Und glaube ich auch, dass auch Taysom Hill eine ordentliche Usage bekommen könnte. Okay, als Defense starte ich Saints. Colts weiß ich nicht. Saints Offense, weißt du nicht, was du von denen kriegst. Ich starte Groupie wahrscheinlich. Könnte ein gutes Matchup sein. Ja, ob ich jetzt Matt Gay starten will, muss man schauen, was. Da werde ich Matchup schauen. Ich weiß auch nicht, was die Matchups da eigentlich sind nächste Woche. Bei Special Teams und Kicker. Wenn ihr da nichts in der Top-Unit habt, tut es immer streamen. Geht's auf Matchup.
Alles klar. Thema Quoten haben wir jetzt heute noch gar keine, leider kann ich euch nichts sagen. Einfach da davor natürlich eure Seiten eures Vertrauens ein bisschen durchchecken. Da können wir diesmal nicht viel anleiten. Die neuen Thesen, Jules, mit Spannung erwartet. Minshew sieht Geister. Ich habe schon erwähnt, wird gerne intercepted, gerade von Latimer. Minshew sieht Geister, mindestens eine Interception.
Ja.
Dann, ich sag auch ja. These 2, Pass-Rush-Hölle. Die Saints bleiben bei maximal 2 Sacks. Also, lass sie selbst generieren.
Also, warte, die Saints generieren 2 Sacks, oder wie?
Die Saints generieren nur maximal 2 Sacks. Wir sind wieder relativ zahnlos.
Nein.
Minshew ist halbwegs so wie, ich sag da leider ja.
These Nummer 3, also, du glaubst, dass wir nicht mehr wie 2 schaffen?
Ich sag, wenn wir schaffen, maximal 2 Sacks, ja.
Nee, also ich sage nein, wir schaffen mehr.
Okay, ja, genau.
Du, dann sage ich nein und du ja, passt.
Mhm. These Nummer 3, Nervenfragezeichen. Saints in der Red Zone Efficiency wieder unter 50%.
Ja.
Ja, ich sage leider auch ja.
Aber ich glaube nicht schlecht, ich glaube nicht. Aber nee, Red Zone. Nee, ich bin jetzt mal richtig gutsy. Nein, wir schaffen mehr wie 50.
Okay, ja, ich bleib ja. These Nummer 4, wie Phoenix aus der Asche die Saints mit 120 Yards plus über dem Boden. Das wird deine These ein bisschen stärken, dass sie mehr laufen.
Ja.
Boah, aber ja, unser Running Game stagniert schon wieder so ein bisschen. Ich sag nein, 120 Yards laufen wir nicht. Gut. Jules, bevor es dann zum Thema eigene Werbung in Anführungsstrichen noch so ein bisschen geht, Thema Tipps, wie geht das Spiel aus?
29-6.
Ich sag 24-18. Ja, 24-18. Wir gewinnen mit einem Drive, beziehungsweise mit einer Possession-Vorsprung und reißen das Ruder rum. In eigener Sache noch, Leute, viele dazugekommen, habe ich am Anfang der Folge schon erwähnt, haben uns natürlich sehr, sehr gefreut, gerade über diese Amerika-Reise. Die geht noch eben bis Samstag, also einen Tag vor dem Colts-Game, da läuft die ganze Geschichte aus. Es haben jetzt schon so um die 150 Leute mitgemacht, was ich sehr, sehr cool finde. Wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, gerne mit rein. Wir gehen danach in die Feinplanung. Kommt natürlich auch noch ein Erinnerungspost von uns, alles gut. Und auch da, wir haben schon ein paar Tipps bekommen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Tipps, sonstiges, wendet euch an uns, wendet euch an Saints Germany. Auch hier kleiner Shoutout an Saints Germany auch. Danke für die Unterstützung. Sehr, sehr cool, dass ihr euch da mit eingeklinkt habt und das mit uns organisieren wollt. Wir sind da dran. Wir freuen uns schon, dass so viele mitgemacht haben. Von daher wird ein Mega-Event auf alle Fälle. Und ja, jetzt ein bisschen regenerieren, Kopf ein bisschen frei bekommen, am Sonntag stressfrei Football schauen, würde ich behaupten. Jules, du stehst schon in den Startlöchern, willst das Wochenende, das will ich dir nicht vermiesen.
Nee,
Jules,
ich muss arbeiten.
Danke für deine Zeit.
Stimmt, ich muss arbeiten.
Ja, du arbeitest in der Bar, da gibt es auch Schlimmeres. Das ist nur so Halbarbeiten.
Nee, weil es so schlimm ist, ich muss heute Nacht arbeiten, morgen früh 10 Stunden beim Obi und danach gleich in die Bar weiter. Ich habe jetzt quasi auf 36 Stunden Arbeit, glaube ich, 8 Stunden Pause. Aber es wird besser noch. Die kleinste Violine der Welt.
Ganz genau. Nee, Jules, ich sag danke, viel Spaß beim Arbeiten. Ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who Dat?